Willkommen zu Futter bei die Bitches Brunch Folge 2 mit mir, Leroy und das stimmt überhaupt nicht, ich bin Erik, mir gegenüber sitzt
Leroy. Ja, diesmal der richtige Leroy, das war ja gut. Das zweite Mal lässt man Erik mal an die Sache dran und er verkackt's, naja.
Ganz genau, aber wir sind ja auch gar nicht alleine. Wir haben tatsächlich jemanden für euch mitgebracht, den wir euch jetzt auf unserem Silbertablett hier beim Brunch servieren wollen, und zwar den guten Lukas Bahls. Lukas, magst du dich einmal vorstellen?
Ja, Aloha von der Insel. Also vorab erstmal, ich lebe auf Mallorca, oder Hola, wie man hier eher sagt, Hola Bon Dia zu der Tageszeit jetzt. Und ja, freut mich, bei euch zu sein.
Ja, Lukas, warum bist du bei uns? Also gibt es dafür irgendeinen Beweggrund, oder wollten wir einfach wirklich nur mal irgendwen einladen? Gibt's irgendwas zu dir zu sagen, außer dass du auf Mallorca lebst? Hast du irgendwas mitgebracht? Wahrscheinlich eher nicht, ne? Du bist ein einfacher Typ.
Ich bin ein einfacher Typ, ihr habt einfach keinen besseren Gast gefunden. Und nebenbei bin ich aber auch noch Aussteiger aus der Neonazi-Szene, Anfang 2017, also jetzt vor gut 4 Jahren ausgestiegen.
Okay, Lukas, du bist Anfang 30, würde ich mal schätzen, weil du siehst vom Gesicht her ähnlich aus wie Leroy.
So, fast leicht, Ende 50.
Leicht eingefallen.
Ja, das stimmt. 32 bin ich, genau. 32 geworden im Januar.
Und du lebst auf Mallorca jetzt seit?
Seit 2018 mit ein paar Monaten Unterbrechung. Während Corona bin ich dann aufgrund Jobmangels nach Süddeutschland, kurz zu meiner jetzigen Ex-Freundin, und habe da ein paar Monate geschafft und jetzt wieder zurück auf die Insel.
Ja, gut rumgekommen, würde ich sagen, wa?
Jo, da stellt sich natürlich die Frage, klar, wir haben jetzt momentan auch ein bisschen Sonne, wo wir gerade aufnehmen. Aber Mallorca ist dann natürlich noch ein bisschen schöner. Da ist jetzt natürlich die Frage, wie passt das zusammen? Ein Aussteiger aus der Neonazi-Szene, der auf Mallorca wohnt. Also ist jetzt die Frage, machst du jetzt Malle-Hits oder was machst du so da?
Ich lebe hier in erster Linie mal. Normalerweise lebe ich vom Tourismus, arbeite im PR-Bereich. Hm? Und jetzt arbeite ich ja im Finanzwesen, im bösen Finanzwesen arbeite ich jetzt. Damals hätte ich es wahrscheinlich verflucht. Und handel mit Edelmetallen, genau, Gold und sowas, ja.
Auch nicht schlecht.
Wahnsinn. Ja. Was eine Entwicklung. Ja, Wahlheimat Mallorca jetzt. Vorher Promotion ist ein bisschen schwierig jetzt aktuell, ne? Wahrscheinlich nicht so viel mit Tourismus?
Ja, gar nichts. Das hat sich ja dann schon letztes Jahr abgezeichnet, weswegen ich ja dann auch nach Deutschland bin. Aber ja, wir sind voller Hoffnung, dass wenigstens so eine Saison light auf uns zukommt. Also selber mache ich kein PR mehr, ich quatsche keine an. Zuletzt war ich ja Teamleiter und das konnte ich ja immer schon gut einen auf besonders wichtig machen, rumstehen und sagen, arbeitet mal vernünftig. Genau.
Sehr schön.
Sehr gut.
Ja, aber ist auch interessant, ne? Also dass du gerade so vom also wir kommen jetzt gleich auch noch ein bisschen in die ernste Thematik.
Wir sind auch ein bisschen, wer das ist, der hier.
Genau, wir sind auch. Da bin ich aber mal ganz direkt. Da bin ich aber mal ganz schnell raus hier.
Nein, also ich bin meines Teils ein bisschen aufgeregt. Aber ich fand es gerade interessant. Aussteiger ab nach Mallorca und dann direkt halt in als Teamleiter dann auch. Da ist die Frage, haben die irgendwie so was mitbekommen? Wissen die, warum du da bist, oder? War denn das dann egal in dem Sinne?
Zum Anfang habe ich das nicht kommuniziert. Hm? Erst habe ich auch in der Gastro angefangen, so vor der Saison 2018. Das heißt, ich bin so im Februar 2018 hier hin, und die Saison, wissen ja vielleicht viele, geht hier mal so von April bis Oktober.
Jo.
Und dann habe ich über einen Bekannten gehört, dass der Megapark ist, eine große Diskothek hier an der Playa de Palma.
Kennen wir, ja, hab wieder ein oder andere gehört haben.
Wo ich auch wohne, direkt um die Ecke hier bei mir. Und dass die PRs suchen, dann habe ich gedacht, quatschen kannst du, dann bist du den ganzen Tag draußen und Single bist du auch, da lernst du bestimmt auch Frauen kennen. Ja. Und eine Mitarbeiterfinke hatten die auch gestellt, mit der Attitude bin ich dann erstmal dahin. Und da hat sich auch bewahrheitet, quatschen konnte ich, pünktlich zur Arbeit bin ich auch erschienen, und dann habe ich relativ frisch, nach 2-3 Monaten, glaube aus Mangel an Kräften, diesen Job angeboten bekommen, habe das ganz gut gemacht, denke ich. Und irgendwann im Laufe der Zeit hat man sich natürlich auch Einzelpersonen offenbart. Jetzt nicht jedem. Ich stelle mich nach wie vor nicht vor, als ich bin Lukas Balz, ehemaliger Neonazi. Aber das würden wahrscheinlich viele erwarten, aber das machst du ja auch nicht.
Ach Quatsch.
Und ja, es gibt doch schon Leute, die das erwarten, wenn die es dann später erfahren. Warum wusste ich das nie? Aber man hat da ja immer.
Warum hast du nichts gesagt?
Das kommt vielleicht nicht so, der erste Eindruck zählt ja immer. Ich glaube, das ich mag es eigentlich, wenn die Leute mich oder mochte es eigentlich immer, wenn die Leute mich kennenlernen, ein bisschen unbefangener.
Ja.
Dann konnte man besser darüber reden. Und bis vor ein paar Monaten bin ich damit ja auch gar nicht an die Öffentlichkeit gegangen. Ich war ja da komplett undercover unterwegs. Das wusste halt so mein Kreis. Allerdings, worauf du vielleicht anspielst, wenn du dich da ein bisschen vorbereitet hast, ich habe gehört, dass der Erik von euch beiden eher der ist, der sich vorbereitet.
Ja, das kann durchaus sein, ja. Vielleicht habe ich auch einfach zu viel Freizeit.
Das mag auch sein. Dann frage ich mich, wie du dir ganze Klamotten leisten kannst. Ein bisschen neidisch bin ich dann schon.
Ja, aber ja gut. Das stimmt auch alles gar nicht so und das Finanzamt sollte davon auch überhaupt gar nichts wissen. Von daher, der Lukas ist, der weiß nicht, was er sagt.
Du hast wahrscheinlich, wir haben zwar ja, oder, diesen Podcast auch.
Oder, aber oder alle von Wish, man weiß es nicht.
Alle von Wish, klar, alle klar. Von Wish. Einfach nur ein bisschen pausen. Aber tatsächlich, der Erik, der hat auch noch einen kompletten Broker-Podcast. Also genau, neben meinem Nahost-Podcast hat der Erik auch noch seinen Broker-Podcast. Da könnt ihr euch das dann noch ein bisschen reintun.
Ja, also du kannst Online-Seminare gerne bei mir erstehen, wenn du das möchtest.
Ja, schauen wir mal. Worauf ich zurück wollte, ist auf jeden Fall, genau. Ja, vor dem Megapark gab es ja auch Vorfälle in der Saison, dass mich ehemalige Kameraden, so nennt man sich ja, man ist ja nicht befreundet, ja. Man ist ja Kamerad. Und ja, dass ich dann entdeckt worden bin, bepöbelt worden bin und tatsächlich auch einen kleinen Videoausschnitt gibt es sogar auf meinem Instagram-Account, Hashtag Werbung. Und ein paar Tage nach diesem Ausschnitt, wo ich da bedroht worden bin, komm her, du Hurensohn und sowas, wurde ich auch tatsächlich angegriffen auf der Insel. Das war 2019.
Angegriffen? Genau. In welcher Form?
Ja, genau. Ich stand gerade in der Pause an der Playa, da ist ja diese Mauer, vielleicht kennt es einige von euch,
ja.
Und habe mir ein Kippchen geraucht und wollte eigentlich gerade aufbrechen, um dann die zweiten Teil der Schicht anzutreten. Und dann hatte ich auf einmal jemanden, der mir mit dem Fuß halt in die Hüfte gesprungen ist. Der hatte halt eine Hüftbrüllung, musste ins Krankenhaus, weil man weiß ja nicht, was kann man sich vorstellen, wenn man da ganz gechillt da rumhängt und das nicht erwartet. Das macht Aua ein bisschen.
Definitiv. Ja, jetzt gerade direkt schon bei der Ausführung, die du getätigt hast, mega viele Fragen, die sich mir stellen. Zum einen hast du ja jetzt gerade zum Beispiel gesagt, du hast ja beim Megapark gearbeitet und hast ja auch jetzt so offen kommuniziert, ja, da wohne ich auch um die Ecke an der Playa. Gerade unter Berücksichtigung dessen, was du gerade erzählt hast, wie klug ist sowas? Also hast du da noch Sorge? Und die anschließende Frage, die sich mir dann sofort gestellt hat, ist, wie wohnt ein Lukas Balz überhaupt auf Mallorca?
Also, du weißt, wir haben Millionenpublikum, ne? Also, möchte ich nur mal sagen.
Lebst du da jetzt irgendwie in einem Hotel, in einer Apartmentanlage, so eine ganz normale Wohnung? Weil ich war einmal für meine Teile auf Mallorca, das war auch das eine und letzte Mal, weil nachdem ich auf Mallorca war, habe ich dann auch eine Trennung durchlebt, die nicht ganz unabhängig von Mallorca war, sagen wir es so.
Man kennt es ja.
Ja, also die Freundin, also jetzt Ex-Freundin logischerweise, war mit. Und das hat uns aber nicht gut getan als Paar, würde ich mal sagen. Auf jeden Fall, ja. Wie lebt man da? Ich kenne da kaum so Wohnungen oder Eigenheime.
Ja, es gibt ja durchaus viele. Die Leute müssen ja irgendwo wohnen. Im Hotel wohne ich nicht. Mhm. Ich wohne ganz normal in der Wohnung mit einer schönen Terrasse, zweite Linie, 50 okay. Meter vom Strand weg. Genau, am 13er, also nicht direkt am Hardcore-Ballermann, aber sind halt auch nur ein paar hundert Meter.
Und dann Hardcore-Ballermann bin ich genau ist 6, oder? Drin.
Bitte?
Hardcore-Ballermann ist 6, oder?
Hier bei ja, genau, so 5er, 6er und dann geht schon 4er, 3er runter, ist so das Holländerviertel und so, genau.
Ah ja, das ist viel unterteilt. Und Hast du da jetzt immer noch Sorge, gerade wenn jetzt wieder Saison ist, dass es zu sowas kommen kann? Weil man kennt ja tatsächlich diese Bilder. Ich habe das damals, war ich noch nicht so politisch interessiert, als ich da war. Das müsste 2014 gewesen sein. Das war zur Abi-Zeit, bei mir zumindest. Und jetzt kennt man ja immer mal wieder so Bilder von irgendwelchen Leuten mit Reichskriegsflaggen im Megapark. Und bei Mia Julia gab es, glaube ich, mal so einen Videoausschnitt, irgendwie bei so einem Mia Julia-Konzert, dass da Leute mit Combat 18 Tattoos und irgendwelchen, wie gesagt, Reichskriegsflaggen durch die Gegend marschiert sind. Deutsche Assis, das schließt ja Nazi nicht immer aus, wa?
Das ist, ich nenne das immer besoffen rechtsoffen. Ja. Das sind die Leute, die würden sich in der Disco das nicht trauen und heben dann hier den rechten Arm und fliegen in der Regel auch raus, wo du auf den Vorfall im Bierkönig ansprichst. Das waren tatsächlich Alexander der Tolle, also ein ehemaliger Nachbar im Dorf Dortmunder Nazi-Kiez. Zu dem Thema, da kommen wir bestimmt gleich noch drauf. Ich habe ja in Dortmund gewohnt, im berühmt-berüchtigten sogenannten Nazi-Kiez in Dortmund-Dorsfeld. Und das waren tatsächlich meine alten Leute mitunter und Hammerskins. Und ja, was heißt, ein bisschen jetzt die Öffentlichkeit schützt natürlich auch irgendwo. Mhm. Ne? Weil ich sag mal, die Leute, die ein bisschen nachdenken, die würden sich jetzt vielleicht eher nicht dran wagen. Nee. Aber vielleicht ziehe ich mitunter Leute an, die mich vorher gar nicht so auf dem Schirm hatten und die mich jetzt dadurch erkennen. Das kann schon sein. Also wenn ich mal die Nachrichten so bei mir durchblättert, die ich täglich bekomme bei Instagram, dann sind da schon, sind da natürlich meistens Fake-Accounts oder irgendwelche hässlichen Leute mit hässlichen Tribal-T-Shirts und schwarz-weiß-rot und in Altdeutsch die Biografie und so, ja. Richtige Opfer. Und ja, sowas ziehe ich natürlich an. Aber ich bin jetzt generell kein ängstlicher Mensch. Okay. Ich denke, ich kann mich auch ganz gut wehren. Aber natürlich, ich sag immer, lieber gucke ich einmal mehr über die Schulter, als nicht mehr in den Spiegel schauen zu können.
Ja, und von ja, daher, verständlich. Ja. Wie ist das denn, wenn man sich das, also wenn man sich jetzt deine momentane Lebenssituation so vergegenwärtigt, das ist ja so gesehen nicht wie Auswandern auf RTL 2. Also ist ja nicht so gewesen, dass man da gefilmt wird und ach ja, ich würde da gern, keine Ahnung, einen Pommesstand aufmachen irgendwo am Strand. Das war ja nicht deine Intention. Sondern du lebst jetzt alleine auf Mallorca, hast aber auch einen Job und hast ja jetzt auch ein Leben schon mal aufgebaut, sag ich mal. Hast du dir das so vorgestellt? Also als du den Entschluss, da kommen wir ja gleich nochmal drauf, denke ich, gefasst hast, das zu machen, hast du dir das auch so vorgestellt? Also oder ist man da irgendwie so, hat man eher reagiert?
Ich glaube, niemand, der auswandert, kann hinterher behaupten, dass es genauso, wie er sich vorgestellt hat. Also natürlich hat jeder so ein bisschen die Vorstellung, ganz normal arbeiten, dann Sonne genießen. Also oft im Sommer bin ich vielleicht 2-3 Mal im Meer, weil man einfach kaputt ist. Man arbeitet hier einfach 6-7 Tage die Woche in einer normalen Saison. Und das ist nicht so. Und zu RTL 2, also kleiner Spoiler, ich stehe mit Vox Goodbye Deutschland in Kontakt. Aber ich habe mich nicht selbstständig gemacht, das ist absolut richtig. Bei mir ist, glaube ich, eher die Vergangenheit da interessant. Ja, ich glaube, man muss da so seine Erfahrungen machen. Aber ich sage auch einfach mal, ich würde einfach mal behaupten, ohne schon mal woanders im Ausland gelebt zu haben, dass nach Mallorca auswandern einfacher ist als in ein Land, wo nicht so viele Almans rumlaufen wie hier an der Playa.
Wahrscheinlich.
Weil die Amtssprache auch Deutsch ist wahrscheinlich. Ja. Ne?
Weil die Amtssprache ist Deutsch. Also wenn ich zu meinem Stammcafé gehe und mir morgens da jetzt natürlich nur to go meinen Kaffee abhole und sage hola, buen dia, que tal, dann sagt er Mahlzeit gefühlt. Also Mahlzeit nicht um die Uhrzeit, aber sagt er guten Morgen, Lukas. So, das ist schon der Spanier. Das ist einfach schon ganz normal hier, dass man auf Deutsch begrüßt wird und wenn man sich ein bisschen bemüht, der Auswanderer auf Spanisch grüßt. So ist das hier.
Ja, Senora, que tal, ne? Quanta Costa.
Quanta Costa. Dos Cerveza, por favor. Das kennen wahrscheinlich dann alle.
Una Cerveza kenne ich noch. Una Cerveza.
Ich bin da komplett raus. Genau. Ich habe es erst gar nicht probiert, als ich auf Mallorca war. Da war Spanisch einfach nicht necessary. Das ist ähnlich wie auf den Kanaren. Da war ich öfter.
Aber ja, aber hier an der Playa reicht ja auch saufen, morgens, mittags, abends. Das reicht ja auch, ne, um dich zu verständigen.
Reicht
vollkommen. Das geht ja. Oder Helmut, mach gute Preis.
Ja, stimmt, diese Helmuts, das ist jeder Helmut, ne? Da geht's um die dunkelhäutigen Uhrenverkäufer, wa?
Genau, die Senegal, mit dem bin ich auch tatsächlich sehr gut. Also einige von die kämpfen auch nach Monaten Pause, wurde ich noch mit Luki Luki begrüßt.
Ja.
Die machen sich halt wegen Lukas der Name und so, ja. Bin ganz gut mit denen. Und die hasseln richtig. Die stehen immer noch an der Schinkenstraße am Eingang, obwohl kein Tourist da ist, 16 Stunden am Tag bei denen. Läuft das Business auf jeden Fall scheinbar noch irgendwie.
Irgendwie, sonst verkaufen sie sich das gegenseitig wahrscheinlich.
Ja. Ich kann vielleicht, mir auch, ja, man weiß es nicht.
Ich kann mir auch schwierig vorstellen, was sie sonst machen würden. Aber lass uns mal aus der Gegenwart dann 5 Schritte zurückgehen, wenn du Bock hast.
Ja, jetzt zünde ich mir eine Zigarette an.
Zünd dir eine Zigarette an, ich würde auch gerne, aber in Leroys neuer Wohnung darf man nicht mehr rauchen. Richtig schlimm.
Was für ein Spießer.
Ja, richtig, der hat sich so verkauft, der Typ. Ja, 5 Schritte zurück, weil lass uns mal da anfangen, wo sich der jugendliche Lukas, also ich habe mich ja viel mit dir auseinandergesetzt, du hattest das ja gerade schon angeteasert und die fleißigen Zuhörer unseres Podcasts wissen das tatsächlich auch, wenn manchmal Langeweile besteht oder wenn ich irgendwas im Haushalt erledige, läuft eigentlich standardmäßig entweder irgendeine Neonazi-Doku oder seit neuestem, weil ich tatsächlich, glaube ich, behaupten kann, alle durchzuhaben, einfach die Reaktion von von Philipp und Axel zum Teil einfach auf die Neonazi-Dokus. Und dann
um das so ein bisschen zu unterstreichen, oft ist es auch einfach so, dass mir Erik am nächsten Tag schreibt, irgendwann um 12 oder so, ja, boah, ich habe mir gestern bis 3 Uhr noch Nazi-Dokus reingetan, ey. Boah. Deswegen, also.
Die Hitler-Dokus auf N24,
ja. Ja. Jeder weiß, Erik ist auf jeden Fall besser im Thema drin. Er hatte dich ja auch eingeladen und akquiriert, sozusagen, für unseren Podcast. Ich freue mich nach wie vor. Und ich bin immer noch aufgeregt. Und jetzt weiter
noch, mit Erik. Noch. Ja, auf jeden Fall, genau auch wie das zustande kam, das können wir vielleicht, bevor ich diese 5 Schritte zurückgehe, einmal erläutern. Ich habe tatsächlich bei meinem ganz normalen täglichen Durchseppen der aktuellsten Dokus, habe ich dich in einem Bericht gesehen. Ich weiß nicht mehr, wo es war. War es SWR, ARD, irgendwie sowas? Panorama?
Und da gibt's Unmengen, von Spiegel TV bis die Öffentlich-Rechtlichen. Da gibt's ganz viel altes Zeug noch, ja.
Du warst irgendwo zugeschaltet und hast deinen Senf dazugegeben.
Ach so, das war was Neueres, meinst du?
Was Neueres,
Das war eine NDR-Doku zum Thema Kampfsport in der rechten Szene.
Ach ja, war das...
Das habe ich auch per Skype gemacht. Also, ne, ja. Wir machen es ja auch gerade per Skype, logischerweise.
Ganz richtig.
Genau, das habe ich auch per Skype gemacht.
Ging es da hier um Kampf der Nibelungen und der dritte Weg? War das das Ding oder sowas in die Richtung?
Genau, beim Kampf der Nibelungen, da habe ich ja die ersten zwei Male noch mitorganisiert.
Ja.
War ich noch in der Orga drin, genau. Und da hat der Julian Feldmann, der Journalist vom NDR, hat mich halt dazu befragt.
Gut, genau, da habe ich dich dann auf jeden Fall gesehen und habe dann einfach mal so aus Interesse geguckt, was ist das denn für eine Person? Und dann bin ich natürlich logischerweise, wo macht man das heutzutage, wenn man Leute kennenlernen will, auch wenn man sie nicht bumsen will, einfach mal Instagram abgecheckt und dann @lukas.
Achso, ich wollte gerade sagen, ich mache es bei Tinder, aber Instagram.
Ja, aber bei mir war irgendwie von vornherein ausgeschlossen, dass wir bumsen würden. Also wenn dich das desillusioniert und du deshalb an diesem Projekt nicht mehr teilnehmen möchtest, dann ist das okay.
Solange du mir hoch und heilig schwörst, dass du nicht homophob bist und dass dir einfach meine Nase nicht passt,
ja,
daran kann man ja was ändern.
Grundsätzlich bin ich offen, aber du bist einfach nicht der Typ. Genau. Liegt an dir, okay, nicht gut. An mir.
Damit muss ich leben.
Ja, jedenfalls habe ich dann diesen Menschen, Lukas Wals, einfach mal abgecheckt und ich glaube, dann fing das tatsächlich an wie so ein kleiner Flirt. Ich hab auf jeden Fall ein paar Bilder von dir geliked und habe dir, glaube ich, per DM habe ich dir nochmal meine Anerkennung zum Ausdruck gebracht und gesagt, dass es ein starker Beitrag ist, den du neu geleistet hast.
Ja,
und dann sind wir intim geworden.
Habe ich dir zurückgeschrieben, weil deine Brustmuskulatur mich angeturnt hat.
Genau. Und ein, zwei Dickpics später sitzen wir jetzt hier.
Ja, ich muss ja nicht sagen, dass ich ein bisschen eifersüchtig bin, ne?
Ja. Das ist nicht schlimm. Ich habe ihm auch keine zurückgeschickt. Die Dateigröße hat einfach nicht gepasst für Instagram.
Ja, das werden wir nachher sehen.
Das können wir gleich im Off, kann ich einfach blank ziehen. Ihr macht ja nur auf Spotify.
Genau, und so kam dann der Kontakt zustande. Und jetzt die 5 Schritte zurück gerne. Lukas, was war los? Was hat sich der jugendliche Lukas damals gedacht? Oder in welchem Alter überhaupt? Wie kommt man dazu? Wie kommt man in so eine Szene rein? Wie kommt man dazu, irgendwie sein Weltbild in die Richtung anzupassen? Wie du es gesagt hast, genau, du warst Neonazi. Um es jetzt nochmal auf den Punkt zu bringen, du hast in Dortmund gelebt, auf dem berühmten oder im berühmten Nazi-Kiez, Dortmund-Dorstfeld, Emscher Straße. Ich habe in Dortmund studiert, also durch Dorstfeld bin ich immer gefahren, da habe ich aber dann eher linksoffene Studenten kennengelernt als SS-Sigi und Konsorten.
Gott sei Dank, den hast du, wenn überhaupt, vormittags 2-3 Stunden auf dem Marktplatz sitzen Marktplatz. Sehen, nachdem er nach Dorstfeld gezogen ist. Saufend, natürlich.
Logischerweise.
Ja.
Wie kam das? Erzähl mal.
Tatsächlich bin ich eher wo es ein bisschen politischer wurde. Also ich habe wie viele Jugendliche viel Scheiße gemacht, mich gerne auch mal gerauft, sagen wir mal so. Und da gab es schon einige Brüche, Umzüge und das ganze Klischee erfülle ich da schon und Schulwechsel und Ausbildungsabbruch und sowas. Aber tatsächlich politisiert worden bin ich eher in linken Kreisen. Hab mich da auch freundschaftlich wohlgefühlt, aber politisch nicht aufgehoben, weil das war mir einfach alles zu hoch mit 150 Geschlechter politisch korrekt reden und so, ohne mich jetzt darüber lustig machen zu wollen. Tatsächlich war mir das einfach zu hoch. Und Ja, und ich hatte aber auch Bekanntenkreise, die ebenso besoffen rechtsoffen waren. Und über die wiederum und auch über den Fußball, also ich bin Dortmund-Fan, das zeugt schon von meiner Toleranz, dass ich hier zu Gast bin beim Erik. Ich weiß ja nicht, wie es beim Viewer aussieht,
Ich bin Dortmunder, ich bin Dortmunder.
du bist Dortmunder, ja, okay, gut, dann haust du es wieder raus. Ich kann mir schon, als Schalke-Fan würde ich auch ganz Tag Hitler-Dokus gucken. Mit Fußball hätte ich auch keinen Bock, mich zu beschäftigen, auf jeden Fall. Naja,
Gut.
Ja, was soll ich sagen? Ich habe den Dortmund-Schal hinter mir noch nicht aufgehangen. Der kommt auch ganz klassisch übers Bett, weil die Frauen schämen sich auf die Dortmund-Bettwäsche. Aber der Schal muss sein. Ich bin ja gerade frisch umgezogen jetzt hier.
Aber du hast schon die Erwachsenen-Bettwäsche, nicht die Kinder-Bettwäsche.
Ich hab schon Erwachsenen-Bettwäsche, um den Schein zu wahren.
Sehr gut. Biene Emma spielt
Ja.
keine Rolle mehr.
Genau, richtig. Mehr gibt es dann aber bei OnlyFans. Ja, bin ich halt in rechten Kreisen gelandet und tatsächlich ist das so wie bei vielen, das ist nicht so eine bewusste Entscheidung. Ich finde Ausländer kacke und die Juden und dies und jenes und Zecken oder sonst was, sondern einfach, die sind cool, da kann man rummackern und ich glaube, in der Jugend haben das ja viele, dass man sich gerne mal, wenn man nichts da zu bieten hat, keine abgeschlossene Berufsausbildung und so, dann macht man es halt übers Mackertum. Und ja, das kam da ganz gut an und ich habe mich da aufgehoben gefühlt und tatsächlich habe mich dann eigentlich nie so als Nazi gesehen, bis zu dem einen Tag, wo ich auf Ex, also Genossen, kann man jetzt nicht sagen, aber Antifas, die ich halt kannte, getroffen bin und die mich auf einmal mit stadtbekannten Neonazis gesehen haben und dann sind Flaschenfäuste geflogen, mit der Gasknarre wurde geschossen. Ich bin in Polizeigewahrsam gelandet und am nächsten Morgen entlassen worden. Ein paar Stunden später gab es bei links unten in die Media einen Artikel: Nazi-Outing Lukas Balz, ehemaliger Linker. Und ja, und dann hatte ich das Label Nazi und das habe ich dann auch sehr schnell angenommen. Auf die ersten Demos gegangen, um jetzt mal einen Schnelldurchlauf zu machen. Leider dann auch die ersten Straftaten begangen. Weniger gegen Ausländer, sondern halt Linke angegriffen. Sprühaktionen auf Demos, Widerstand oder gegen die Polizeigewalt, Volksverhetzung, Landfriedensbruch, die komplette Palette einmal durch, sodass ich dann irgendwann, Stand heute, jetzt zwar seit über 5 Jahren nichts mehr, also schon vor meinem Ausstieg war ich dann schon irgendwann auf dem Trichter, das geht so nicht mehr weiter, aber keine Straftaten mehr gesammelt habe. Bis dahin habe ich aber 24 Einzelfälle, leider Gottes.
Also war das, also das ist ja so dieses Klassische, was man, also was heißt das Klassische, aber das ist ja wirklich das Gefährliche und bei vielen so, dass die Leute da reinrutschen, über diese Kameradschaft dann auch zum Teil, so wie du das gerade sagtest. Man, ja, ist irgendwie in einer schwierigen Situation, sage ich mal. Man sucht irgendwie so ja, diesen Zusammenhalt und irgendwie diese Unterstützung und die findet man dann da und dann rutscht man dann irgendwie auch rein, ohne irgendwie politisch direkt so gesonnen zu sein.
Und
Genau
richtig. die Frage ist
Genau
ja auch,
richtig.
ein Stück weit spielt da ja auch einfach Zufall mit rein, oder? Das ist ja, es sind Zufälle, dass gerade diese Subkultur dann in dem Moment dir den Halt gegeben hat. Natürlich gibt es ein paar prägende Merkmale für eine Neonazi-Subkultur, so Stärke, Männlichkeit. So, ich glaube jetzt nicht, dass durch Zufall du dann jetzt irgendwie in so eine verweichlichte Emo, ohne jetzt despektierlich klingen zu wollen, aber in so eine Richtung extrem abgerutscht wärst, weil du wahrscheinlich schon so das Ziel hattest, Männlichkeit, Stärke nach außen hin zu repräsentieren, kann ich mir vorstellen.
Ja, absolut, klar. Anerkennung ist bei vielen Subkulturen einfach ein wichtiges Merkmal dafür, dass man da so reinrutscht. Es klingt immer so, als würde man dafür nichts für können. Das will ich natürlich jetzt nicht sagen, ne? Ich habe ja trotzdem meinen eigenen Willen gehabt. Aber die haben mir halt Anerkennung gegeben und zwar für nichts. In der Neonazi-Szene, und das ist der große Unterschied zu vielen anderen Subkulturen, sag ich jetzt mal, oder Szenen, Sektenartigen. Du musst ja einfach nur deutsch sein. Du bist ja wertvoll durch Geburt. Und der Afrikaner, Türke oder sonst was um die Ecke mit Professortitel ist trotzdem nicht so viel wert wie du, weil du Deutscher bist. Also du musst ja nichts dafür können. Du bist einfach mal Deutscher und hast das Glück, gehabt, in Deutschland geboren zu sein, deutsche Eltern zu haben und das reicht dann erstmal.
Und da sind wir wieder bei dieser variablen Zufall, ne? Das ist einfach Zufall,
Genau.
dass
Ja,
du dann
natürlich.
reinpasst, ja.
Also da fällt mir auch so ein Songtext von Kraftklub ein, irgendwie. Wenn du sonst
Ja,
nichts
so ging
hast,
der, so ging der.
ja.
Ganz
Nee,
genau.
wenn du nichts bist und sonst nichts kannst, dann sei doch einfach stolz auf dein Land. So war das eher ja. dann. Ich meine,
in die Richtung, in die Richtung geht es. Ich kenne das Lied sogar auch.
Ja. Tschüss in die Richtung. Ja, genau, genau, das war's. Genau. Also es ist ja, ja, Erik sagte Zufall. Du sagtest dann auch, man sucht so diese Anerkennung. Also ist es dieses. Da ist er weg.
Da ist er weg. Nee, ich bin noch da.
Aber er ist noch da.
Also ja, dann ist gut. Genau, ich seh euch noch, ihr mich nicht, aber das ist ja, glaube ich, nicht so schlimm. Erik hat mir ja schon einen Korb gegeben heute.
Ja. Ich bin noch am Abwägen, hey, streng dich an. Nee, aber okay, also ich finde es halt heftig irgendwie. Also man ist so in dieser extremen Gruppierung drin, ohne dass man irgendwie rein wollte. Man ist reingerutscht für diese Anerkennung. Jetzt stellt sich mir die Frage, und das habe ich mir im Vorfeld so als interessanteste Frage aufgeschrieben, hast du denn wirklich gegenüber Ausländern, Randgruppen oder sonst irgendwas Hass empfunden? Also wirklich Hass empfunden? Oder war es eher so, das ist jetzt nun mal so, wir sind jetzt hier in dieser Kameradschaft und da macht man das so?
Tatsächlich am Anfang nicht, aber das kommt sehr schnell. Man saugt das tatsächlich. Ah, okay. Ich war wie in so einem Schwamm, der einfach das Wasser aufgesogen hat. Und solche Gruppen machen ja auch immer ein Freund-Feind-Denken aus. Und dann ist es sehr einfach, wer nicht Freund ist, ist Feind. Das geht dann nicht mehr nur gegen Ausländer, das sind dann die Linken. Irgendwann sind es dann gänzlich alle Demokraten. Dann ist es die Familie, die natürlich gar nicht begeistert war, dann sind es alte Freunde, mit denen man durch Stück und Stück gegangen sind, die sind dann einfach Feind. Entweder zieht ihr mit oder ihr seid die Verblendeten. Also man denkt ja auch nicht, was viele vielleicht glauben, dass man es geil finden würde, was Böses zu tun oder zu den Bad Boys zu gehören oder sowas.
Ja.
Sondern man denkt ja auch, man tut was Gutes und alle anderen sind einfach nur verblendet.
Ja, ja. Also da lässt sich ja direkt eine Brücke schlagen, ne? Zur heutigen Zeit.
Zur heutigen Zeit, aber lass uns aber noch einmal kurz in der
Dame. Das ist wie bei den Schalke-Fans. Die denken auch, die tun was Gutes, die sind für den richtigen Verein und denken, die Dortmunder haben
keinen Plan. Aber jetzt lass uns mal kurz das Kind beim Namen nennen, so auch wenn du gerade fernab auf Malle sitzt, dir würde ja wahrscheinlich schon so ein Derby in der ersten Liga fehlen, oder nicht?
Ich würde sowieso nicht mehr in den Dortmund-Block gehen, aufgrund fieser Gestalten, die da rumhocken und leider auch immer mehr wieder und immer, man schaut ja dann mal so auf Bildern und sowas und erkennt dann immer mal wieder oder kriegt was zugeschickt in meinem Fall. Mittlerweile, früher habe ich gestalkt, jetzt kriege ich es immer selber zugeschickt und sieht dann immer wieder ehemalige Kameraden, die da ohne Probleme rumhocken oder linke Ultragruppen wie die Jubos, die sich auflösen, auch aufgrund der Tatsache, dass sie keine Unterstützung im Kampf gegen rechts bekommen. Im Gegenteil sogar. Und würde ich das eh nicht machen, aber es wird fehlen. Aber wenn ihr dann in der zweiten seid, vielleicht genieße ich dann hier an der Playa auf Großbildleinwand euer Achtelfinal aus im DFB-Pokal gegen den Ballspielverein Borussia aus Dortmund oder sowas.
Ja, einen richtigen Assi haben wir uns eingeladen. da hast du jetzt auch noch mal kurz was angesprochen, was mich auch immer richtig, was mich immer interessiert hat, aber für mich als Schalke-Fan natürlich gar nicht greifbar war. Und zwar wurde mir eine lange Zeit von meinem Vater, der hat eine lange Zeit in Hoekade gewohnt.
Ja.
Wurde mir immer so an die Hand gegeben, also er ist gleichermaßen Schalke-Fan wie ich. Er sagte mir immer so, Dortmund, gerade auch Dortmund-Ultras, da ist schon sehr viel rechtes Pack, in Anführungszeichen, dabei, so hat er es immer genannt.
Ja.
Gerade natürlich damals Borussenfront, aber ich glaube auch die Gelsen-Szene war damals nicht ohne. Ich glaube, NWDO hat ja auch irgendwie im Fußball bzw. auf der Südtribüne eine gewisse Zeit lang, also der nationale Widerstand Dortmund, da gab es ja auch dieses große Banner irgendwann mal. Ne?
Solidarität mit dem NWDO nach dem Verbot des nationalen Widerstands Dortmunds im August 2012 war das richtig, ja.
Ja, genau. Also irgendwie für mich war das immer so, Dortmunder Fanszene ist auch schon rechtsoffen, dieses besoffen rechtsoffen, was du auf Malle so propagiert hast. Und kannst du das so bestätigen, was du auch als aktiver Teil noch aus Dorstfeld, warst du da im Stadion auch aktiv? Habt ihr da auch was gemacht oder war das damals noch nicht so das Ding?
Eher auf die Amateure und sowas ausgewichen, weil es schon nicht so ist, dass die Fanszene generell rechtsoffen ist, sogar wie viele Ultragruppen eher linksorientiert.
Ja.
Aber es gab halt immer Einzelpersonen und kleine Grüppchen, die durch die Gewalt versucht haben, eine Vormachtstellung zu erlangen, was dann halt so dazu auch führt, denke ich mal, dass sich dann solche Gruppen wie die Jubos auflösen oder kaum noch Plakate gegen rechts zu sehen sind, weil man Angst hat, dass der Nebenmann dafür einem einen Ellbogen verpasst. Ja. Es ist schon schwierig, aber es war jetzt nicht so, zu der Zeit, wo ich richtig aktiv war, hatten wir tatsächlich auch oft in der Stadt abends Probleme mit Ultragruppen. Mhm. Da gab es dann auch die eine oder andere Auseinandersetzung, so war es nicht. Nach meiner Zeit ist es dann aber scheinbar wieder so gekommen, so wie ich das aus der Ferne beobachte oder ab und zu auch mal gesteckt bekomme von Dortmundern aus Ultragruppierungen, die mir regelmäßig schreiben, was da so abgeht, dass man sich dem so ein bisschen beugen musste, scheinbar leider. Ja. Krass. Schöne Tasse übrigens, Leroy.
Danke dir, danke dir. Für die Zuhörer, ich habe mir meine wundervolle Dortmund-Tasse mit Kaffee voll gemacht.
Ich krieg Sonntag schon wieder einen Kotzkrampf. Ich krieg einen richtigen Kotzkrampf. So, ich hab gestern den ganzen Abend gekotzt. Ich kotze jetzt am Sonntag weiter. So.
Zu Recht. An der Stelle, das Derby lief nicht gut für Schalke. So nee, was ich dazu sagen wollte, mein Bruder und ich, wir sind auch gerne mal im Stadion gewesen jetzt vor Corona, auch gerne dann auf der Südtribüne und sowas hat man irgendwie nicht mitbekommen. Also wir haben dann auch mal recht außen gesessen, zwischendurch dann auch Osttribüne, aber das hat man irgendwie nicht so mitbekommen. Man war so im Stadion, so einfach um Fußball zu gucken, klar hat man sich ordentlich einen reingestellt, aber da ging es wirklich nur um das Gefühl, geil, Stadion, Fußball, geil. Und dann im Nachhinein bist du dann nach Hause gefahren und am nächsten Tag hast du dann im Kicker oder sonst irgendwas gelesen, wieder irgendwelche Rechtsscheiße, die da abgelaufen ist vorm Stadion, weil sie nicht reingekommen sind. Und da ist jetzt die Frage, also du bist ja nicht, also bist du über den Fußball da auch sehr stark reingerutscht?
Oder reingekommen? Ja, ich kannte halt Leute so aus dem Bergischen Land und so, die nach Dortmund fahren und da waren viele halt eher rechtsoffen.
Ja.
Genau. Aber auch zu dem Zeitpunkt war es jetzt nicht so, dass es die Desperados waren, um da jetzt mal Name-Dropping zu betreiben, damals dafür bekannt, zumindest einige Mitglieder zu haben, die zu weit rechts stehen.
Jo.
Hinterher waren es dann die Riots, die sich dann aufgelöst haben. Aber durch Einzelpersonen halt. Aber jetzt nicht durch Gruppen. Aber auch das ist natürlich was, wenn du dann Nazi bist und auf Gruppen stehst, dann hält sich natürlich dann eher Block 13, 14 auf für die Leute, die sich da auskennen. Ja. Bei den Ultragruppen und Hooligans und sowas. Weil so Normalos-Kunden sind dann halt zu langweilig irgendwo, ne? Und dadurch kriegt man das dann wahrscheinlich auf der Osttribüne sowieso nicht mit, was auch immer du da gemacht hast.
Da nicht, da steht man zum Klatschen auf.
Ja, da gibt's dann auch die Klatschpappen noch und zwei, drei Kaltschalen und dann war's das, ja.
Ja, nee,
genau, ist ja völlig genau, okay, aber das war halt nicht anziehend, so sage ich jetzt mal, Schulrücken hier, das war jetzt nicht anziehend für Neonazis. Die wollen natürlich auch da dann irgendwie Anschluss an die Gruppen finden und dann die Ultraszene, die Hooligan-Szene, das ist ja mittlerweile, vermengt sich das ja, ne? Es gibt Ultras, die im Stadion die Fahne ganz klassisch noch schwenken, Choreos und sowas machen. Dann gibt es aber auch Ultras, die eben das auch machen, aber halt auch dann sportfreimäßig Wald und Wiesen auf den Acker gehen, ne?
Ja, und einfach nur, um sich da auch zu kloppen, oder?
Ja, genau, klar.
So läuft
und dann sind wir auch wieder, beim Freund- und Feinddenken, ne? Dann wäre es selbstverständlich, obwohl ihr euch super verstehen würdet, wenn der Leroy jetzt bei, was weiß ich, Dortmunder Ultragruppe X wäre und der Erik wäre bei der Ultragruppe von den Blauen, was weiß ich welcher, und dann wird man sich halt gegenseitig auf Fresse hauen. Genau.
Also das machen wir aus anderen Gründen, aber...
Aus anderen Gründen, das ist aber auch völlig okay.
Wir machen
das aus völlig okay.
Aber ja. Also richtige Hassfix.
Aber wir sind jetzt...
Ach du Scheiße, ich weiß jetzt schon, was... Gott sei Dank gibt es bei Spotify keine Kommentarfunktion. Wenn ich irgendwo auftrete oder dabei bin, sind ja auch sehr, sehr viele... sehr radikal links eingestellte Leute und ja. Ich sehe schon, ihr Sexisten-Schweine und sonst
was. Das hören wir uns so oft an. Das hören wir uns so oft an.
Neues.
Aber die Leute, die uns kennen, gerade die Leute, die uns persönlich kennen und die Leute, die den Podcast jetzt auch schon seit unserer ersten Folge, als wir noch so in Kinderschüchen ganz unsicher da durch die Mikrofone getapert sind, erkennen, die wissen, wie die das einzuordnen haben. Aber Lukas, Wir sind jetzt in Dortmund angekommen, wir haben jetzt auch das Fußballthema abgearbeitet, gegen das sich Leroy eigentlich immer sehr sträubt, aber scheinbar doch weltoffen sein kann, wenn er zumindest jemanden
Ja klar, jetzt kriege ich die Anerkennung. Jetzt kriege ich die Anerkennung, jetzt fühle ich mich stark.
Ganz genau. Aber wir sind jetzt in Dortmund angekommen. Du hast in Dortmund gelebt, wir haben das jetzt gerade schon gesagt. In Dortmund-Dorstfeld, Nazi-Kiez, Emscherstraße, Ecke, was ist das da?
Emscherstraße, Ecke, Tusnelderstraße. Ich habe direkt in der Dorstfeld, unter Dorstfeld, und die Ecke heißt Emscherstraße, Tusnelderstraße. Ich habe in der Emscherstraße gewohnt, das bunte Haus.
Okay. Genau, vielleicht den ein oder anderen Leuten aus den Medien bekannt wegen dieses großen Nazi-Kiez-Graffitis, was eine lange Zeit gegenüber war. Ist ja mittlerweile, glaube ich, schon auf Anraten der Stadt oder auf Wunsch der Stadt überstrichen worden mit All Colors Are Beautiful oder sowas, stand da eine Zeit lang, kann das
genau
sein?
Genau, richtig, ja. Genau, nach meiner Zeit. Gibt natürlich noch viel mehr, aber diese große Wand wurde da überstrichen. Ob die jetzt immer noch so aussieht, weiß ich nicht.
Ja, halt,
ich kann es mir fast nicht vorstellen.
Ich wollte es gerade sagen, genau. Aber zu der Zeit in Dortmund, wie war, also gib uns jetzt einfach mal so einen Rundumschlag, nimm dir die Redezeit, rede drauf los. Wie war das, in Dortmund zu leben, in diesem Haus, wo wirklich jeder Mieter wahrscheinlich einen Background hat, der fremdenfeindlich ist, der alten NS-Ideologien hinterhereifert? Wie war das? Wie lief da so ein ganz normaler Tag ab, von morgens bis abends? Und vor allen Dingen, worüber reden wir jetzt gerade? In welchem Alter warst du da? Welche Überzeugung hast du vertreten? Und welche hast du trotzdem abgelehnt zum Beispiel? Warst du jemand, der den Holocaust geleugnet hat? Sowas.
Schieß einfach mal los. Den Holocaust habe ich, den Holocaust habe ich, hätte ich gerade sagen können, als Leroy mich gefragt hat, habe ich von allem überzeugt. Weil den Holocaust habe ich tatsächlich öffentlich nicht geleugnet. So beim Kameradschaftsabend hat man da mal drüber gequatscht. Aber tatsächlich, das ist dann beim Gespräch mit Philipp bei dem Talk rausgekommen, dass wir beide auf den Nenner gekommen sind, dass wir beide zu keinem Zeitpunkt daran geglaubt haben, dass es den Holocaust nicht gegeben hat. Also dass der, wir haben nie geglaubt, dass der Holocaust eine Lüge sei. Und aber das ist dann halt so... ist halt irgendwie eine geschlossene Weltanschauung, da ist auch kein Platz für frei denken und so. Die Gedanken sind frei, was wir immer mittwochs nach dem Kameradschaftsabend gesungen haben, skurrilerweise, weil wir halt wirklich daran geglaubt haben. Naja, auf jeden Fall, nee, das habe ich nicht geglaubt, aber ansonsten gegen Juden war ich auf jeden Fall voll, deswegen kam mir das ganz gut. Das war ein Grund zu hetzen. Ich wusste noch nicht mal warum, bis zu dem Zeitpunkt habe ich nie einen Juden kennengelernt und bis vor kurzem habe ich nie bewusst einen Juden kennengelernt. Tatsächlich, vor einigen Monaten hatte ich dann die Gelegenheit, mit jemandem von der jüdischen Gemeinde auf Einladung zu quatschen. Aber wie ist das da? Ja, wie eine Sekte. Also nicht nur fremdenfeindlicher Background in Emscherstraße und Tusnelderstraße, in den zwei Häusern auf jeden Fall mal, inzwischen soll es ja sogar mehr geben, behauptet erstmal jeder von sich, Nationalsozialist zu sein. Also da wird auch gar nicht rumgemacht, ich bin ein bisschen rechts oder sonst was. Nein, wir sind Nationalsozialisten und Hitler wird da verehrt wie eine Gottheit. Das ist tatsächlich so. Und du bist natürlich auch unter Beobachtung. Wie läuft es dein Tag ab? Im besten Fall arbeitest du, dann hast du natürlich erstmal so ein ganz normales Leben, wenn du nicht regelmäßig um 17:45 von den Bullen geweckt worden würdest. So. Dass ich für mich raus bin, ich beherrsche die deutsche Sprache nicht. ja, und die Tür aufknallen, am Wochenende gibt es dann Demos, zwischenzeitlich mal Infostände, Flyer-Aktionen, mittwochs halt den Kameradschaftabend, dann gab es irgendwann auch eine Sportpflicht, da sind wir in Dorstfeld dann auch zum Kickboxen gegangen. Das fand ich bis auf Sparring jetzt nicht so geil. Und ja, oder machst halt Scheiße, gehst halt sprühen oder sonstige illegale Aktionen machen, ne? Und hängst halt viel miteinander ab. Und da kommt, langweilig wird dir der auf jeden Fall nicht. Irgendwann ist es halt sehr stressig, weil die Polizei und die Justiz schläft natürlich auch nicht und du kriegst natürlich immer alles mit, ne? Jetzt wurde bei uns in Dorstfeld zum Beispiel ein Hund erschossen bei einer Hausdurchsuchung. Wirklich ständig. Also es gab Zeiten, da hatten wir quasi monatlich eine Hausdurchsuchung. Das ist natürlich ätzend. Ich habe letztens von einer Hausdurchsuchung noch den Durchschlag hier gelesen. Im Vorgespräch hast du mich nach Michael Brück gefragt. Und da hatte der Michael Brück, der über mir gewohnt hat, eine Hausdurchsuchung. Und da ist es ja immer so, da war dann halt, ich habe zu dem Zeitpunkt nicht gearbeitet und Michael war eingeschrieben als Student, aber auch mehr als auch nur eingeschrieben, das war es dann auch, und hat seinen damals Antisem-Versand gemacht. Antisem, weil die Internetadresse antisem.it war für Italien, also Antisemit. Ja. Wollte ja ganz besonders witzig sein. Und wir fanden es auch damals witzig, ehrlicherweise. Hatte eine Hausdurchsuchung und ich habe vor einiger Zeit hier beim Umzug innerhalb von Mallorca so ein paar Sachen durchgewühlt und da stand dann einfach drin, ein Zitat vom Polizeibeamten. Ich bin dann hochgegangen als Zeuge, weil da muss ja mal ein Zeuge dabei sein bei so einer Hausdurchsuchung und habe dann einfach so steht es auch, der Herr Balz sagte, voller Selbstbewusstsein, Herr so und so zum Polizisten, Kriminaloberkommissar, sonst was, heute machen Sie noch die Hausdurchsuchung bei uns, in ein paar Jahren mache ich dann bei Ihnen die Hausdurchsuchung. Und ich glaube, dass... Und das war dann auch tatsächlich voller Selbstbewusstsein, weil irgendwann glaubt man den Scheiß selber. Ja, klar. Also man ist völlig davon überzeugt, dass irgendwann der Tag X kommt.
Also dieser Tag X hat damals schon eine Rolle gespielt. Man war richtig davon überzeugt und das trotz wirklich, also die Rechte, das war ja damals unter dem, nach dem NWDO-Verbot wahrscheinlich unter dem Deckmantel einer Partei dann nochmal neu organisiert als die Rechte. Sie sind ja immer noch aktiv. Ich glaube, die sitzen auch immer noch im Stadtrat in Dortmund, wahrscheinlich mit ein, zwei Sitzen.
Mittlerweile nur noch mit einer Person, Gott sei Dank. Immer noch zu viel, aber mittlerweile sitzt der Matthias Day da drin. Der Michael Brück ist ja nach Chemnitz verzogen, wo wir auch guten Kontakt hin hatten und will da jetzt scheinbar einen neuen Nazi-Kiez aufbauen, weil es im Osten vermeintlich einfacher ist.
Ja gut, das bietet sich wahrscheinlich im Osten tatsächlich eher an. Ja genau, unter diesem Deckmantel war das dann ja alles, aber was ich mir jetzt gerade auch so bei deinen Ausführungen als Frage gestellt habe, zum einen, ja, war ja irgendwie immer eine Kleinstpartei oder ist nach wie vor eine Kleinstpartei. Wie kann es sein, dass man die Scheiße glaubt? Wie kann man wirklich denken, dass man glaubt so, ja, ey, von irgendwann so in ein paar Jahren sind wir dann an der Macht? Weil auf demokratischem Wege wird man wahrscheinlich in kürzester Zeit keine Mehrheit bekommen.
Und die nächste, du sagst es selber.
Bitte?
Ich will da mal kurz zwischengrätschen, bevor ich da den Faden verliere. Du sagst es ja selber, auf demokratischen Wege macht man es nicht, aber dann kommen so Jahre wie 2015, wo Pegida aufkommt, vorher Hogeza, und plötzlich ist man keine Randgruppe mehr, sondern geht mit denselben scheißbraunen Parolen mit 10.000, 20.000 Leuten auf die Straße. Und das fördert natürlich Selbstbewusstsein. Das wäre so wie, du bist nichts, du bist eine Nische, du bist wie Schalke und steigst bald in die zweite Liga ab und morgen spielst du auf Champions League Niveau, um mal wieder in die Richtung zu schießen hier gegen dich.
Ja,
genau. Genau so ist es dann. Ne? Du bist dann überwältigt von dem Zuspruch, den du bekommst, und der gibt dir natürlich Mut.
Ja.
Übermut.
Ja, das kann man sich durchaus gut vorstellen. Und die nächste Sache, die mir dann so in den Kopf kam, war Kleinstpartei nach wie vor. Man glaubt die Kacke halt, weil das gerade irgendwie den Zeitgeist trifft, gerade um die Jahre 2014, 2015 rum. Es gibt ja auch immer wieder zu anderen Zeiten immer mal wieder sowas, was dann aufblüht, was gerade die aktuelle neue Thematik ist, sei es jetzt irgendwie 2015 Flüchtlingswelle, 2020 Corona und Corona-Demonstrationen. Darüber quatschen wir auch gerne später nochmal kurz. Wie ist das als erwachsener Mann, weil du bist da jetzt Anfang, Mitte 20?
Mitte 20, ja. Mitte 20 da noch, ja.
Wie ist das da dann als erwachsener Mann, einfach diesen Lifestyle zu haben, den du gerade beschrieben hast, dieses, ja, also man geht dann mal malen, im besten Fall geht man arbeiten, dann geht man so auf irgendwelche Infostände und Demos. Das klingt für mich alles so extrem jugendlich und du warst ja wahrscheinlich noch einer der Jüngeren davon. Ich denke mal, Michael Brück ist wahrscheinlich ein bisschen älter als du.
Brück ist jünger als ich.
Jünger als du, okay. Sigi logischerweise, Siegfried Borchardt bedeutend älter. Wart ihr alle so in diesem Alter dann? Anfang, Mitte 20, die da gewohnt haben? Da waren auch noch so alt eingesessen. Ich sehe an so einem Fenster immer so einen älteren Herrn mit langem Bart, der scheint auf jeden Fall nicht in diesem jungen Alter zu sein.
Ja, der hat damals noch nicht da gewohnt. Ich weiß, wen du meinst tatsächlich. Komme ich gerade, Peter irgendwas, ich komme gerade auf den Namen nicht.
Egal. Ich habe ihn mal in der Bahn gesehen.
Auf jeden Fall. Und gerochen wahrscheinlich.
Ja.
Real Talk, was soll ich sagen? von 15, 16, also wir hatten tatsächlich zu meiner Zeit damals auch einen 16-Jährigen sowas, mitten in der Ausbildung da leben, bis halt Sigis Alter, so 66, 67 oder so, was er damals war, genau.
Aber man hat halt so ein
ja, und du hast keine Zeit nachzudenken, ne? Erik, du denkst darüber nicht nach, du hast gar keine Zeit nachzudenken, du bist da voll in deiner Welt gefangen und alles, was normales Leben ausmacht, das machst du so nebenbei, so, das muss halt irgendwie nebenbei gehen, so. Das ist der Mittelpunkt deines Lebens und du hast da keine Zeit. Stell dir das vor, wie ich habe auch Kontakt zu jemandem, mit dem ich auch für Join gedreht habe letztens, der ist bei den Zeugen Jehovas ausgestiegen. Und klar, da kam es dann von den Eltern her, aber der hat ähnliche Dinge erzählt. Du hinterfragst das, irgendwann kommen immer Punkte, wenn du vielleicht ausziehst oder mal weg musst, arbeitstechnisch, wo du mal ein bisschen freier wirst, so wie es bei mir dann ja auch war, kommen wir nachher sicherlich noch zu, der Wegzug nach München. Aber während du da bist, denkst du dich drüber nach. Du bist gefangen in dieser Sekten, in dieser Ideologie, du hast eine geschlossene Weltanschauung, auf alles eine Antwort. Und das ist auch immer dieselbe Antwort bei jedem. Und von daher machst du ja keine Gedanken darüber. Und du hast ja, das Leben ist ja zumindest mal spannend. Zwar irgendwann erdrückend und stressig, aber irgendwo halt auch spannend. Also du, die Zeit findest du nicht, um das zu hinterfragen. Ich habe es nicht gefunden, auf jeden Fall.
Ja, du hast es jetzt gerade kurz angesprochen, deshalb würde ich dir jetzt nochmal kurz den Werbeblock einräumen. Zeugen Jehovas, Join, was war da los? Lukas Balz bei Mask Off Staffel 2, wa? Mit Faisal Kawusi?
Genau, richtig. Mit dem Faisal, also, korrekter Typ, auf jeden Fall habe ich auch immer noch Kontakt mit. Richtig, richtig stabiler Typ. Genau, da haben wir halt mit 6 oder 8 Leute waren es, glaube ich, rumgestanden und er musste anhand unseres Aussehens und Fragen, wo wir keine konkreten Antworten darauf geben durften, erraten, welchen Background wir haben. Und 3 von uns hatten halt einen radikalen, extremen Background. Das war einmal der Dominik, auch ein guter Kumpel mittlerweile von mir, den kannte ich aber vorher schon, Ex-Salafist. Da kann ich sein Buch auf jeden Fall empfehlen. Er wird mich jetzt dafür lynchen, aber mir fällt gerade nicht der Name des Buches ein. Ist auf jeden Fall ein gutes Buch. Ich habe es auch hier liegen, aber noch im Karton. dann war halt noch ein Ex. Und ja, und ich habe es aber auch schon gelesen. Von daher, das bleibt wahrscheinlich auch erstmal im Karton. So viel Platz, aber ich habe nämlich jetzt eine kleinere Wohnung. Dann war halt auch noch ein Ex-Sektenmitglied bei den Zeugen Jehovas dort. Und ich halt als Ex-Neonazi. Und den Ex-Salafisten, also Dominik und mich, hat er auch erkannt. Den Ex-Zeugen Jehovas hat er nicht erkannt.
Er sah auch unscheinbar aus, war so ein unscheinbarer alter Mann. Oder älterer Mann.
Ja.
Ne? Ist kein älter, so
Mitte. Ja, den kannte ich vorher auch nicht. Der hatte ein T-Shirt an, weil er irgendwie aus dem Harz kommt und da auch so eine Seite macht, wo Waldmensch drauf stand. Ja. Und vorher haben wir uns halt vor dem Dreh da alle getroffen und dann natürlich schon ein bisschen untereinander geredet, wer hat was gemacht. Und ich habe gedacht, das ist bestimmt so ein Baumbesetzer oder sowas, jemand, der Bäume liebt oder sowas. Und dann hinterher war halt so ein Sektentyp. Den Dominik kannte ich ja schon, da war ich ja schon gespoilert und er mich halt natürlich auch. Und habe aber immer noch zu vielen Leuten, also bis auf 2, 3 von den 8 Leuten, habe ich immer noch regelmäßig Kontakt mit den Leuten vom Dreh. Es war ein schöner Tag.
Ja, deshalb auch von unserer Stelle, ich denke mal, Leroy kann. Hast du die Serie mal eingeschaltet?
Ich habe Mars oft noch nicht gesehen. Wie gesagt, ich bin. Werde ich mir dann auf jeden Fall mal angucken.
Ich habe wegen Lukas eingeschaltet und bin am Ende jetzt hängen geblieben und es macht tatsächlich, wenn da nicht immer so Assis wären, da sind halt so richtige Idioten, die da teilweise. Also mit Faisal Kawusi habe ich auch jetzt nicht so ein gutes Bild von, also ist halt nicht mein Humor gewesen, vorher gehabt. Aber teilweise sind halt auch wirklich einfach richtige Idioten, die da irgendwas raten müssen, wo ich mir so denke, so, oh Gott, das ist einfach unangenehm, einfach wegen dieser Person, wie die da rangeht und es sind auch viele YouTuber dabei. So, kann ich empfehlen, auf Join. Auf Abruf. Für jeden kostenlos schaubar, nur dann halt mit Werbung.
Ja, werde ich mir. Wie gesagt, ich bin so unvoreingenommen, ne? Ich bin auch.
Ja, das ist ja gut. Das ist gut.
Ja, aber da haben Erik und ich zum Beispiel auch vorher drüber geredet. Wir auch im kurzen Vorgespräch. Bei uns aus dem Umfeld und ich denke auch bei den Zuhörern ist niemand dabei, der irgendwie so extreme Berührungspunkte mit Neonazis hat, mit der rechten Szene oder mit der extrem linken Szene. Kann ich mir vorstellen. Und auch ich, also ich wohne zwar in Gelsenkirchen, aber trotzdem, so extreme Sachen sind mir, habe ich selber nie Berührungspunkte gehabt. Als ich gerade sagte, wenn ich mit meinem Bruder im Stadion war, da hat man nichts von mitbekommen. Also auch überhaupt, gut, Gewalt sowieso nicht. Das war alles sehr gesittet. Aber deswegen, das ist halt so eine heftige Welt, die ich, wenn wirklich nur aus dem Fernsehen kenne, aus Dokumentationen oder halt in der Schule, wo man das dann beigebracht bekommt.
Da gibt es halt auch, da gibt es halt 2 Faktoren, die dazu führen. Einmal, wie der Erik eben meinte, der Faktor Zufall natürlich, aber auch deine deine Ausstrahlung. Also zum Beispiel damals, es musste nicht mal im politischen Kontext sein, das erste Mal in Haft habe ich gesessen, um das Thema Haft kurz auch anzuschneiden. Da kann ich dann aber Werbung für den YouTube-Kanal 26 Minuten machen. Da habe ich ausführlich über meine Haftzeit geredet. Das ist sehr interessant, wenn ich das an dieser Stelle darf. Ist das einfach eine Ausstrahlung, die du hast? Ihr kennt doch sicherlich diese Leute, ihr müsst ja da keine Nazis oder extreme Meinung haben. Ihr wisst, wenn ihr mit denen feiern geht, die ziehen Ärger an.
Ja.
So.
Ja.
Und so war das bei mir auch. Gleichzeitig habe ich aber auch so Leute angezogen, die so meine Gesinnung, und damit meine ich jetzt keine rechtsradikale Sinnung damals, sondern dieses Männlichkeit, Gruppe und Starksein. So, man hat dann halt ganz schnell Gleichgesinnte getroffen. Das ist eine Ausstrahlung, wie du guckst und so. Und ich habe früher an jeder Ecke beim Feiern ständig Stress bekommen. Ständig, mittlerweile null.
Ja.
Das ist einfach eine, wenn man einfach anders daran geht und dann, das strahlt man auch irgendwann aus. Nicht mehr so hasserfüllt und dieser böse Blick immer. Und ja, das, was man damals den Ausländern immer so stellt hat, die guckt mir nur doof an und dann gibt's direkt Ärger. So war ich ja auch. Hat mich jemand doof angeguckt, habe ich mich direkt angegriffen gefühlt, ne?
Ja, klar.
Genau. Ich glaube, da ist tatsächlich so eine symptomatische Darstellung von dem, was du gerade gesagt hast. Wirklich diese Szene bei Mask Off, als, ich glaube, Faisal hat irgend so einen komischen Spitzenkommentar gesagt, dass du schon aussiehst wie ein Extremist. Und deine Reaktion war darauf, dass du ihm so einen angedeuteten Luftkuss zugeschickt hast, ne? Das war sehr wahrscheinlich so, das zeugt halt so von diesem neuen Lukas Balz, so der halt sowas dann auch mit Humor einfach so wegsteckt und eben keinen Ärger anzieht. So, wenn dir irgendwer anders dumm gekommen wäre, du hast es vorhin dargestellt, wenn die ehemaligen Linken, mit denen du, oder die Linken, mit denen du ehemals gehangen hast, so rum, wenn die sagen, ja, der ist so jetzt ein Nazi, der hängt mit stadtbekannten Nazis hier rum. Ja, dann gibt's halt Ärger. So, in dem Sinne. Ist wahrscheinlich der Wandel, den du irgendwo durchgemacht hast.
Anders ja, natürlich. Einfach locker an die Sache herangehen. Mittlerweile, auch wenn ich das über das Thema spreche. Das ist ja, wie gesagt, erst seit einigen Monaten. Und ich habe eins bis auch vorher gemacht, aber dann erst durch Philipp kam dann halt, am Anfang habe ich da auch alles angenommen, aber kamen dann solche Sachen wie Anfragen wie von euch, oder ich nehme ja heute noch einen wahrscheinlich gänzlich anders laufenden Podcast mit jemandem vom NDR auf, bin ich so da reingewachsen, aber ich würde sagen, die ersten 2 Jahre war ich auch sehr scheu, was dieses Thema angeht. Zwar dann nicht mehr aggressiv, aber doch eher zurückhaltend, was nicht meinem Naturell entspricht eigentlich. Aber ja, mittlerweile kann man ja auch über vieles einfach lachen. Muss man ja auch. Ich habe gestern, es kommt jetzt die Tage auf YouTube, oder das wird ein reiner Werbeblock hier, eine Reaction gemacht, die eigentlich live bei Twitch gehen sollte, aber auf Attila Hildmann. Und ich habe mich da 20 Minuten am Stück nur kaputt gelacht auf diesen Spiegel-TV-Beitrag. Ich kann halt über sowas mittlerweile lachen. So, ne? Mir ist bewusst, dass es ein ernstes Thema ist, aber ey, wir lachen eh viel zu wenig. Und ja, wir sollten, das sage ich ja immer, wir sollten alle viel mehr miteinander sprechen und vor allen Dingen auch, wenn es möglich ist, viel mehr zusammen lachen. Dann findet man einfach eine ganz andere Basis, als über, um über solche Themen zu reden. Ja. Einstellungssache.
Da haben wir doch unseren Bildungsbeitrag jetzt schon auch mitgeleistet. Ja. Mit der Aussage von Lukas, die ist doch wunderschön.
Ja, auf jeden Fall. Unabhängig davon, dass sie halt geprägt von Werbung ist und der Mann sich hier von vorn bis hinten verkauft, ist das schon okay.
Ja, das wird mir ja eh nachgesagt, um das mal ganz kurz klarzustellen für die ganzen Hater-Vögel hier. Ich bekomme hier kein Geld für, und in der Regel guckt man für die meisten Sachen natürlich auch kein Geld. Und ansonsten ist es jetzt auch nicht die Welt. Man nimmt das gerne mit, aber wenn man Zeit investiert, ist es ja auch okay. Aber das denken ja viele. Es gibt ja dieses Aussteiger-Business, und da kann man sich natürlich auch aufs Übelste verkaufen. Aber gerade was Presse angeht oder auch so freie, ich nenne euch jetzt einfach mal, würde ich jetzt als freie Journalisten bezeichnen, als Kulturschaffende auf jeden Fall.
Das schreibe ich mir.
Da nimmt man ja. Ja, das ist in so einer Schalke-Vita klingt das gar nicht so schlecht. Direkt nach Schulabbruch freier Journalist. Ist einfach so, für die meisten Sachen bekommt man da kein Geld. Das will ich da mal ganz kurz sagen. Das ist nur Werbung aus Interesse, dass es natürlich gehört und gesehen wird.
Der Mann ist PR-Manager, ich erinnere nur dran.
Ja, und du hättest auch durchaus sagen können, dass wir dir eine vierstellige Gage gezahlt haben. Einfach damit die Leute denken, wir wären solche Leute, die das machen würden.
Ja, wir arbeiten ja noch an anderen Gästen.
Ja. Wir mussten das Geld für den Gott
schenken. Ja, du kannst mir gerne ein Päckchen mit deinen Klamotten schnüren. Die dürften zumindest dadurch, dass du sehr in die Breite gehst, beneidenswerterweise, wo ich nach oben schieße, dürften wir ungefähr die gleiche Kleidergröße haben.
Das nehme ich als Kompliment.
Von daher kannst du mir. Nee, das kannst du als.
Ah, sehr schön.
Schön. Ja, wir haben eine Basis. Ihr merkt, wir haben eine Basis gefunden. Was sagst du, Leroy?
Wir müssen gleich aufpassen. Nicht, dass der Lukas gleich weg ist, weil wir gleich schon bei einer Stunde sind.
Lukas, was sagt dein Audio-Device?
Ja, ich gucke die ganze Zeit. Wir sind gerade bei 55 Minuten und 29 Sekunden. Ich schaue die ganze Zeit drauf, ob das bei einer Stunde abbricht. Aber ich glaube tatsächlich nicht, weil hier ist die Stunde, steht auch auf 0. Deswegen, und das sind zwei Nullen. Also, glaube ich, kann man hier unendlich aufnehmen.
Das ist perfekt.
Ich hab's nicht getestet.
Vielleicht sind diese zwei Nullen auch einfach ein Unendlichkeitszeichen. So.
Ja.
Das ist
man weiß es nicht.
Das hast du schön gesagt.
Schön, schön. Erik.
Aber. Was sagst du?
Ich hab gar nichts gesagt. Ich war immer noch beeindruckt von deiner. Ich war beeindruckt von dir.
Ich bin einfach beeindruckt. Ja, Lukas, lass uns mal über was reden, was dich prominent gemacht hat. So dein prominentester Auftritt, unabhängig von Join und irgendwelchen Reportagen. Lukas Bahls, wohnhaft damals noch in Dortmund, hat beim Rathaussturm 2014, war das, glaube ich, eine ganz entscheidende Rolle gespielt, oder? Kontext einmal, ja. Lukas, was ist damals 2014 passiert? Warum gab es diesen Rathaussturm? Was war das und was ist da passiert? Das würde mich mal noch mal interessieren, solange wir noch thematisch in Dortmund sind.
Okay, du warst gerade extrem abgehackt bei mir, aber ich weiß, in welche Kerbe es geht. Der Rathaussturm. Wir sind im Mai 2014 sind wir ins Rathaus gezogen mit der Partei Die Rechte und dann gab es da eine Rathausfeier. Wir haben in Dorsfeld erst gefeiert, weil natürlich war uns klar, dass wir auf dieser Feier im Rathaus zwischen den ganzen Demokraten nicht so erwünscht sind. Und dann kam auch tatsächlich die Polizei damals zu Merbrück, hat gefragt, wie schaut's aus, feiert ihr hier, ne? Weil die waren den ganzen Tag im Stadtteil. Und wir so, ja, wir feiern hier, alles gut. Haben wir natürlich nicht gemacht, die Polizei ist aber abgezogen, weil die dem stadtbekannten Rechtsextremisten und dann wenige Monate später auch Stadtratsmitglied Michael Brück geglaubt haben. Und dann sind wir mit 20 Mann zum Rathaus gezogen und die Demokraten haben uns da den Weg versperrt zu dieser Wahlfeier. Und kurz und bündig habe ich dann leider einer Politikerin und dann auch Stadtratsmitglied der Piratenpartei Nadja Reigel mit der Faust ins Gesicht geschlagen.
Okay, wie kam es dazu? Was war der Beweggrund dafür? Warum ausgerechnet Sie? Oder war es personenunabhängig? Wolltest du einfach nur wen boxen?
Nee, weiß ich nicht. Im Nachhinein würde ich es mir so erklären. Wie gesagt, wir sprechen ja hier vom Freund-Feind-Denken. Und ich habe da einfach keinen Unterschied gemacht, dass sie eine Frau war. Sie war mir bekannt. Sie stand vor mir, hat rumgeschrien. Und dann habe ich vorher schon den Grünen ein Transparent entrissen. Das sieht man auch auf diesem Ausschnitt. Und dann habe ich sie geschlagen. Sie war einfach Feind für mich. Unabhängig vom Geschlecht. Ja. Ich weiß nicht, ob ihr gerade redet. Ich höre euch nicht. Ich weiß auch nicht, ob ihr mich noch hört.
Okay. Ja, krass. Krasse Aktion.
Heftig. Jetzt höre ich dich wieder.
Ist auf jeden Fall eine krasse Aktion. Im Endeffekt hat es irgendwie eure Zeit dann im Stadtrat damals, du warst dann ja zumindest, wir hören dich noch, Lukas, aber abgehakt.
Ich hab ein extremes Delay und das werdet ihr jetzt wahrscheinlich auch wieder nur in einer Minute hören. Das Delay war jetzt bestimmt fast eine Minute.
Ja, das kommt ungefähr hin. Also wir hatten jetzt auch gerade eine schlechte Verbindung. Geht's denn jetzt?
Jetzt geht's wieder super.
Sehr okay, gut. Also super, zumindest so, dass du bei uns pixelig bist, aber wir verstehen dich wieder.
Ja, das ist die Hauptsache.
Ja.
Du warst gerade da.
Genau, ich wollte gerade fragen, hat das eurer Amtszeit im Stadtrat in Dortmund denn irgendwie einen Abbruch getan? Also beziehungsweise, war das die Ursache dafür, dass du im Knast saßt? Was waren die Konsequenzen dieser Nacht, dieses Abends?
Und wie stehst du heute?
Tatsächlich, Also heute stehe ich natürlich, ich sage immer, ich beantworte erstmal die Frage von meinem Dortmunder Bro, selbstverständlich. Heute stehe ich da natürlich, ja, ich sage immer, wenn ich Bilder von mir früher anschaue, habe ich so ein Gefühl wie Fremdscham, obwohl es ja, es ist ja meine Person und Fremdscham kann man ja eigentlich nicht auf sich selber projiziert haben, aber in dem Fall ist es tatsächlich so. Ich kann mir vieles einfach nicht erklären oder versuche das dann aufzuarbeiten und versuche das anderen Leuten zu erklären. Manchmal fällt mir das selber auch schwer. Und natürlich total ablehnend. Also das ist absolut, das ist auch eine der Sachen, die mich am meisten schämen. Eine Situation, wo ich am meisten Schamgefühl habe. Und ja. Der Blaue hatte gefragt, wie es im Stadtrat zuging, richtig?
Richtig.
Okay. Ja, wir haben halt provoziert, ne? Also demokratisch hat es ja eben auch schon gesagt, kann man da nicht viel erreichen. Aber wir haben halt provoziert. Also du kannst dir vorstellen, alle Parteien zusammen haben so zu einer Stadtratssitzung, die da monatlich waren, so 6, 7 Anträge gestellt. Und dann haben wir zum Beispiel einfach mal 100 Anträge für eine Sitzung gestellt mit Anträgen wie, wir wollten halt in die Presse kommen und haben dann Anträge gestellt wie viele Juden wohnen noch in Dortmund und wo wohnen sie? Und so eine Geschichten halt, ne? Alter. Ja, schwierig natürlich, ganz, ganz böse, ja.
Da ging es dann einfach um Provokation.
Ja. Ja, bei die Rechte geht sowieso nur um Provokation. Es ist halt eine Pseudopartei, da will man halt Vereinsverboten. Also. Genau, man will den Vereinsverboten zuvorkommen und provozieren und gleichzeitig auch noch Geld scheffeln. Also damals gab es jährlich, glaube ich, von der Stadt einfach mal 40.000 Euro. Das muss man sich mal vorstellen. 40.000 Euro 2014 für den genau denselben Personenkreis, der 2012 noch ein Vereinigungsverbot vom Nationalen Widerstand Dortmund bekommen hat. So, selbe Farben, nur anderer Titel. Jetzt nennt man sich Partei und jetzt kriegt man auf einmal vom Staat, der einem vorher verboten hat, zu Recht Geld in den Arsch gesteckt. Also ist unfassbar.
Ja, ganz richtig. Also dort ist jetzt bei uns wieder ein kleines Delay, aber ich glaube, ich habe es sinngemäß verstanden. Nämlich, dass du gesagt hast, man nimmt den Deckmantel einer Partei, bekommt Gelder vom Staat in den Arsch geblasen, die man als Vereinigung, als Kameradschaft, als NWDO nicht bekommen hätte, nachdem man verboten wurde. Und so weiter. Da geht es nur um Provokation bei die Rechte. Richtig verstanden?
Genau, richtig verstanden. Genau richtig verstanden. Wahrscheinlich habe ich jetzt ein Delay bei euch. Aber ihr müsst das ja hinterher zusammenschneiden.
Du hast wieder gehangen. Wir sind hier live und uncut. Ich bin gespannt, wie das in der Nachbearbeitung im Schnitt gelingt, dass das Ganze hier schön synchron wird. Und nicht so wirkt, als wäre irgendeiner der Gesprächspartner immer zwischendurch so hirntot und würde einfach mal so eine halbe Minute abwarten, bis es Antworten gibt.
Ja. Dabei bin ich doch beeindruckt von deiner Auffassungsgabe, Erik. So dicke Arme, so viel Auffassungsgabe und das noch als Blauer, diese Mischung. Das ist unfassbar.
Das ist das, was den Sexappeal von Erik ausmacht.
Ich bin one of one. Ich bin unique. Während Lukas das übrigens gerade gesagt hat, schaufelt er sich genüsslich Kelloggs in die Schnauze.
Ja, ich habe gedacht, ich nutze die Pause mal ganz kurz hier, wenn ihr am Wünschen seid.
Es steht übrigens Suppe drauf und da stellt sich mir jetzt die Frage, kann man Kelloggs mit Milch als Suppe bezeichnen?
Und die Frage ist, was kann man diesem Lukas Balz überhaupt glauben, wenn er Kelloggs aus einer Suppentasse isst?
Jetzt kommt die Verschwörung. Tatsächlich, ich bin auch froh, dass wir jetzt zum eigentlichen, dass wir jetzt, wir können dann ja jetzt auch auf Aufnahme gehen, weil jetzt beginnt ja das eigentliche Thema dieses Podcasts, sind Kelloggs Suppe. Und ich würde als neugeborener, toleranter Mensch sagen, das ist einfach mein Ding. Wenn ihr damit ein Problem habt, dann ist es nie mein Problem.
Du hast dir diese Political Correctness richtig angeeignet. So, ich bin individuell, ich mache das, wie ich das möchte, so. Wenn euch das nicht gefällt, ist das euer Problem. Erik,
jetzt sind wir die Bösen.
Jetzt sind wir die Bösen, ja. Genau. Plötzlich sind wir die Cornflakes-Nazis. Bah!
Ja, ist so. Ja, ist einfach so.
Aber da wir uns ja so gut unterhalten können, bleibt jetzt natürlich die Frage gerade noch so, wie kam es überhaupt jetzt dazu, dass das überhaupt funktioniert? Also Lukas, wie ist dein Aufstieg abgelaufen? Was war der Wendepunkt? Und wie bist du da weggekommen?
Ja, wann kam der Point of, ich muss zurück?
Und wie? Mit Organisation?
März?
Mit alleine?
Konkret März 2017. Inzwischenzeitlich bin ich dann, weil ich keinen Job mehr gefunden habe und die Gerichts- und Anwalts- und sonstige Kosten sich gehäuft haben und Schmerzensgelder, die man zahlen muss und diese ganze Rotz und Beziehung in die Brüche gegangen und ich war einfach schwerst depressiv irgendwann und hatte dann von einem ehemaligen Kameraden das Angebot bekommen in Unterschleißheim, das liegt im Norden von München oder nördlich von München, nicht in München selber, für eine Spedition zu arbeiten und ein bisschen Buchhaltung und sowas zu machen, die von auch von Rechten geführt werden, von Rechten geführt wurden oder auch noch wird vielleicht, weiß ich nicht. Und ja, da hatte ich dann nicht mehr dieses Sekten, da hatte ich nicht mehr die ganze Truppe um mich. Da war ich mal so ein bisschen da, Pegida, hab mir alles mal angehört, AfD, Identitäre und so. Mit den Hardcore-Neonazis, Hardcore-Nationalsozialisten, noch Hardcore-Rassisten schon, aber mit den Hardcore-Nationalsozialisten hatte ich da dann nicht mehr viel zu tun, einfach weil ich sie nicht kannte. Und ja, dann habe ich einfach mehr Zeit gehabt, mal durchzuatmen. Und um jetzt mal vorzuspulen, die Leute nicht zu langweilen, gab es dann einfach einen internen Vortrag, der eine AfD, ein sogenanntes AfD-Frühshoppen mit Alexander Gauland, den kennen vielleicht einige der Zuhörer, Parteivorsitzender, einer von zwei Parteivorsitzenden der AfD. Und der stand dann da so mit seiner Dackelkrawatte und hat das Gleiche vom Leder gelassen, was wir als Neonazis oder ich auch als Redner auch gesagt hätten. Aber aus seinem Ohr klang das auf einmal so, ja, so eklig einfach. Und ich habe mich einfach gefragt, die waren halt auch nicht cool und die sind halt auch nicht cool. Und irgendwie wollte man ja cool sein. Das war ja irgendwie die Bestreben zum Anfang, wir wollen in einer coolen Truppe sein. Und ich habe mir gedacht, jetzt stellt man sich einer vor, wir würden tatsächlich das erreichen, was ich jahrelang so propagiere und wofür ich gekämpft habe. Dann wäre so ein Vollspacko mit Dackelkrawatte an der Macht, ne? Und da habe ich ja gar keinen Bock drauf. Ich wäre der Erste, den sie irgendwie wegsperren würden oder der für ganz lange Zeit oder für immer verschwinden würde. Ja, und irgendwie habe ich dann einfach damit gebrochen. Die Zeit in Dortmund hat mich einfach so geprägt und da habe ich dann nie so das Zuhause gefunden. Und im März 2017, weiß ich, bin dann nach Hause gefahren, in Maisach bei München war die Veranstaltung damals, bin dann nach Hause gefahren, nach München rein und habe gesagt, ich muss jetzt erstmal einen Cut machen. Noch nicht, dass ich aussteige, aber ich habe gesagt, ich kann nicht mehr. Und die Wochen darauf, und ich war ja wirklich dafür bekannt, auf jeder Veranstaltung und auf jeder Aktion, jedem Treffen am Start zu sein, habe ich mich dann einfach selber verleugnet, gesagt, ich habe Bauchschmerzen, meinem Meerschweinchen geht's ganz schlecht, die Familie, dies, jenes, ne, irgendein Scheiß halt. Und weil man noch nicht sich so eingestehen wollte, vor allen Dingen nicht vor den politischen Mitschreitern damals, Kameraden, habe ich die dann schon nicht mehr genannt, dass man keinen Bock mehr hat. Und irgendwann kam dann einfach der Punkt, ich habe gesagt, ich kann nicht mehr. Habe ich Nummer gewechselt, kam von der Familie jemand von meiner Mutterseits nach Maisach aus NRW gefahren. Wir haben die Sachen gepackt. Ich habe eine Wohnung besorgt bekommen in der Nähe von Köln. Und dann habe ich mich bei niemandem mehr gemeldet. Und das ist dann tatsächlich bis heute so geblieben. Jetzt warte ich mal, ich habe wahrscheinlich wieder ein Delay. Ich höre euch nicht.
Krass. Und
jetzt?
Da war nie dann irgendwie eine Organisation, Exit oder ähnliches dran beteiligt. Das war eine Entscheidung, die du von dir aus getroffen hast und ohne Hilfe dann durchgezogen hast?
Erst ja. Hinterher habe ich mir dann, ich musste erstmal mich selbst finden. Und ich hatte automatisch den Schritt gemacht, den dir jedes Aussteigerprogramm raten würde, brech den Kontakt ab, zieh weg. Das habe ich getan. Und habe mir dann auch erstmal selber einen Job besorgt. Und tatsächlich erst als Drohungen von meinen alten Kameraden kamen, weil die wussten natürlich auch, wo der Hase langläuft, als sie nichts mehr gehört haben, habe ich mich dann an ein Aussteigerprogramm gewandt. Genau, richtig. Und die haben mir dann geholfen mit, da gibt es so eine Sachen wie Auskunftssperre. Also nicht mal die Polizei, wenn die mich in Deutschland anhält, tatsächlich nicht mal die Polizei bei einer Kontrolle Auto im Auto oder sonst was, erfährt meine Adresse, sondern dann wird dann nur gesagt, dass man sich ans Innenministerium wenden soll, wo man wohnt und so eine Geschichten halt.
Ja, Wahnsinn, was alles möglich ist. Aber jetzt, jetzt weiß ich gerade gar nicht mehr, was ich fragen will.
Aber Wahnsinn.
Du bist dann weg. du hast praktisch die Schritte selbst in die Wege geleitet, die dir jede Organisation, jedes Aussteigerprogramm empfohlen hätte. Wie ist das, genau, jetzt weiß ich die Frage wieder, wie ist das denn, als du gesagt hast, als die ersten expliziten Drohungen dann irgendwie aufkamen, gehen die ehemaligen Kameraden dann automatisch davon aus, okay, der Lukas ist raus, der ist jetzt irgendwie, der erzählt jetzt alles, der packt jetzt aus, oder ist das genau die übliche Annahme? Geht man davon aus? Kann man nicht einfach das davon ausgehen, dass der Kamerad einfach sich nicht mit, also mit dieser Ideologie nicht mehr identifizieren kann und sagt, gut, dann macht ihr euer Ding, aber ich bin da jetzt halt nicht mehr für zu haben.
Ja, das ist halt dieses Feindbild ja dann quasi, ne? Also der gehört ja dann wieder zu den anderen, zu den Verblendeten. Das sind Überläufer und dann rutscht man, glaube ich, sehr schnell wieder in das Feindbild, ne?
Nur, dass ich dir die Frage nicht gestellt
habe, genau, Leroy.
Okay. Co-Moderator.
Welche Angst auch immer bei denen mitschwingt, wir verstehen dich gerade nicht, Lukas.
Das ist komplett weg.
Ja, das ist wirklich komplett weg. Also du hängst nicht nur, sondern du bist jetzt auf Standbild. Während Lukas auf Standbild ist, würde ich sagen, kurzes Zwischenfazit. Macht Spaß, oder?
Ist was anderes, ne? Schneiden wir das hier weg gerade? Ja, ne?
Nö, wir quatschen einfach gerade erstmal drüber weiter. Ja. Da ist Lukas jetzt wieder da. Ja, ich höre.
Weg. Also ich beantworte die Frage jetzt einfach nochmal. Viel Spaß beim Schneiden, wer auch immer das von euch beiden ist. Es ist einfach so, ja, man kann davon ausgehen, dass die Angst schwingt natürlich mit, dass ich auspacke, aber viel wichtiger und viel schwerwiegender ist der Verrat an der Sache. Und ich könnte ja, wenn man das nicht abstrafen würde, als Negativbeispiel oder als positives Beispiel, wie man es dann halt aus welcher Sicht man das auch immer sieht, für andere Ausstiegswillige gelten, die auch rausgehen. Und wenn man das nicht abstraft und mich dann nicht schlecht macht und was dann immer, also ich kenne keinen Aussteiger, der nicht nachher mit ganz komischen Theorien, wir waren alle V-Männer und haben alle unsere Frauen geschlagen, fremdgegangen, Geld gezockt, Drogen genommen, was man halt alles so über die Leute behauptet, da kenne ich keinen Aussteiger, bei dem das nicht passiert ist. Wenn man die nicht schlecht machen würde, würde man ja als Beispiel vielleicht für andere ausstiegswillige Kameraden gelten, die dann den gleichen Weg gehen wie ich. Und das wird natürlich der Bewegung, wie es immer so schön gesagt wird, dieser Szene-Sumpf, dem wird es natürlich schaden.
Ja, nachvollziehbar, denke ich, oder?
Ja, klar. Also, wie ich ja sagte, also das
Exempel statuieren, ne? Exempel statuieren.
Ja, genau. Also man muss ja quasi denjenigen dann als Feind bezeichnen und als Feind konstruieren dann auch, damit die eigene Ideologie geschützt bleibt.
Ja, und denjenigen schlecht machen. Das ist halt ein großer Punkt. Das funktioniert mitunter nicht mehr wirklich so, weil auch intern wissen die Leute, dass da immer ein Bullshit gelabert wird. Also was über mich und auch über andere, also ich kenne keinen einzigen Aussteiger, über den es nicht so war. Ja, also da bin ich keine Ausnahme. Das ist wirklich ein Beispiel, das jeder so nennen könnte. Wurde erzählt, ja, der hat dann ja Egelkoks und so. Ich habe in meinem Leben, außer als Jugendlicher, habe ich mit Drogen nichts zu tun gehabt. Nicht kurz vor der Zeit im Rechtsextremismus, nicht währenddessen und seitdem auch nie wieder, außer mal eingekifft oder so. Aber ansonsten hatte ich nie große Alkohol- oder Drogenprobleme oder sonst was. Aber das wird dann halt erzählt. Dann wird erzählt, man war beim Verfassungsschutz, man war V-Mann, ey, ich war die ärmste Socke in Dorsfeld, ich musste mir höchstens überall Geld leihen, aber ich hatte keine Kohle, wäre ich angeworben worden vom Verfassungsschutz, die hätten mich gut gezahlt, das kannst du aber glauben. Also da wird jeder Bullshit ausgepackt und vor allen Dingen sagen immer alle, ich hab's doch gleich gewusst, warum haben wir eigentlich so eine extrem stabile Verbindung und ich sehe euch gerade so total gut, ich weiß nicht, wie es bei euch
ist. Ja, das irritiert schön. Mich auch gerade so krass, ne? Ich hab seit Vorgespräch nicht mehr so klar gesehen.
Ja. Genau, und so wird es einfach gemacht. Das sind die gängigen Taktiken. Man redet die Leute einfach persönlich auch schlecht, um zu sagen, das war ja eh schon so ein Versager-Typ, so ein Verjunkter oder sonst was, was kompletter Humbug ist. Also die denken sich da auch nichts Neues aus. Also das wird ja jeder andere Aussteiger bestätigen können. Ich kenne niemanden, bei dem das nicht so gelaufen ist. Also, ja.
Die Leute vergessen einfach unheimlich oft, wie teuer Koks ist.
Ja, ja. Ehrlich so. So, woher nehmen, wenn nicht stehlen, wa?
Ja, eben. Aber dann für mich so eine, also meine abschließende Frage quasi, hast du da irgendwie, ich meine, du hast es auch schon angesprochen mit dem Kontaktabbruch und dergleichen, falls wir jetzt jemanden bei den Zuschauern haben, der...
Die tendenziell erstmal nur Zuhörer sind und keine Zuschauer.
Zuschauer, ja stimmt, wir schauen gerade zu. Erik, du weißt nicht, wer gerade durchs Fenster guckt. Nein, also wer von den Zuhörern vielleicht auch irgendwo drin ist oder sonst irgendwas potenzieller Aussteiger ist, hast du da irgendwelche Tipps? Sagen wir mal, hast du irgendwie 3 Tipps, die du den Leuten mitgeben kannst? Das und das ist wichtig. Macht.
Und vielleicht als Ergänzung auch nochmal, auch gerne, wenn es noch nicht zu spät ist. Wenn man noch nicht so doll im braunen Sumpf drin ist, sondern wenn man einfach so zum Beispiel im Freundeskreis so latent rechte Tendenzen feststellt. Man sagt, okay, das geht jetzt hier irgendwie in eine Richtung, das aber vielleicht auch irgendwie cool findet, weil es ja aktuell Langeweile, Corona, man hat nichts zu tun. Es geht jetzt hier aber in so eine Richtung. Eventuell besteht da die Gefahr, dass das abdriftet. Wie kann man vorbeugen? Wie kann man nachsorgen? Wie kriegt man die Scheiße geregelt?
Ja, holt euch auf jeden Fall Hilfe. Geht nicht unbedingt den Weg, den ich gegangen bin, weil ich habe es mir selber unnötig schwer gemacht, sondern holt euch professionelle Hilfe. Schreibt gerne bekannte Aussteiger von mir aus auch mich an, gerne auch mit Fake-Account, haben schon einige getan, bin ich immer offen für, bei Instagram oder an, ich habe dafür keine extra Adresse, presse@lukas-balz.de, da kann man gerne hinschreiben und ich mache keine Ausstiegsarbeit, aber ihr könnt mir sagen, aus welchem Kreis ihr kommt und ich werde mein Aussteigerprogramm, mit dem ich immer noch im regen Kontakt bin, kontaktieren und die sagen mir, was die seriöseste Ausstiegsberatung in eurer Ortschaft ist, in eurer Region ist. Und die machen super Arbeit. Durch die Bank machen die einfach eine super Arbeit und nehmen euch viel ab. Also da wird dann auch mal eine Wohnung besorgt, da wird mit der Polizei geredet, da würden Opfergespräche irgendwann auch mal. Aber in erster Linie müsst ihr nicht denken, dass ihr da auspacken müsst oder sowas. Das Erste, was ein Ausstellerprogramm macht, wird gucken, dass euer Leben in so geregelte Bahnen verläuft. Am besten natürlich vielleicht auch in einem neuen Ort. Das heißt mit Wohnung, Job und sowas, dass ihr in die... dass ihr da einfach nicht weiter abrutschen könnt, hoffentlich nicht. Also erstmal wird geguckt, dass es euch gut geht, ne? Und sucht euch auf jeden Fall Hilfe, wer auch immer das ist. Und denkt nicht, was ich immer gedacht habe, dass die Gesellschaft, solltet ihr dann da raus sein, euch immer ablehnen wird. Es wird natürlich immer solche Leute geben, die skeptisch sind. Aber mir wurde ungefähr auch noch am Anfang des Ausstiegsprozesses 5-mal die Hand gereicht. Ich habe sie 5-mal weggeschlagen und beim 6. Mal wurde sie mir immer noch gereicht. Also die Leute sind auf jeden Fall offen dafür und kein Mensch erwartet von euch, an die Öffentlichkeit zu gehen. Das bin ich auch nie, das wollte ich eigentlich auch nie. Und dann kam irgendwann, das werde ich auch oft gefragt, wie kam das jetzt eigentlich plötzlich nach 3,5 Jahren, dass du dann gesagt hast, das machst du. Ich habe einfach eine Presseanfrage bekommen. Ich habe schon 2-mal welche abgelehnt, da kam da noch nichts. Und dann kam eine Presseanfrage, in der tatsächlich stand, wir berichten über dich, ob du jetzt mit uns redest oder nicht. So ist das dann leider. Und dann habe ich mir gedacht, dann rede ich lieber, bevor wieder Scheiße bei Google steht.
Dann will man lieber selbst bestimmen.
Genau, und dann war ja auch Corona nicht viel zu tun. Und ich habe keinen Vollzeitjob gehabt in Deutschland. Ich war ja dann zwischenzeitlich in Deutschland. Und dann war es natürlich auch so, da braucht man natürlich auch gar nicht, das wollen natürlich viele nicht sagen, dass dann hier mal 200 Euro, da mal 300 Euro, dass man erstmal was machen konnte, dass es natürlich auch befreiend war. Und natürlich hat man das Geld auch gerne mitgenommen. Brauchen wir gar nicht drüber quatschen. Das wird ja von niemandem verlangt. Ihr sollt einfach ein cooles Leben haben und mal drüber nachdenken, wie ihr jetzt direkt als Ausstiegswillige, in welchem Status ihr euch auch immer innerhalb dieser Szene befindet oder kurz davor sein, wie viele den Leuten, die sich wirklich um euch scheren, das heißt Freunde und Familie, wie viele ihr denen damit antut. Also ich würde im Nachhinein sagen, ich hatte keinen einzigen Freund im Rechtsextremismus, es waren halt dann doch nur Kameraden.
Ja.
Lukas, wo würdest du dich jetzt gerade aktuell verorten, so politisch? Von links nach rechts sortiert, gerne auch noch mit Differenzierung. Sagst du, ich bin eher, weiß nicht, liberal,
Tierschützer.
So. Also wenn ich jetzt mein Gefrierfach gucke, Tierschützer bin ich auf jeden Fall nicht. Ich würde mich, wenn ich das müsste, eher in Richtung links oder ansatzweise radikal links oder irgendeiner Weltanschauung da anzuhängen oder auch nur die Linken. Ich sag's jetzt mal so raus und jetzt kommt der Held. Ich war zwischenzeitlich in Stuttgart wählen dürfen. Ich habe die Grünen gewählt. Das hätte ich nie gedacht, aber das hat Wahnsinn. Mir da ganz gut gepasst. Das werden viele Leute ablehnen und ich feiere die auch nicht für alles, aber da war das für mich damals tatsächlich die beste Alternative. Ich würde sagen, das kann man so nicht sagen. Ich hatte, und das geht vielen Aussteigern so, nach der Zeit, wo dir alles vorgegeben wird, wo du in einer geschlossenen Weltanschauung bist, mag ich es jetzt einfach, zu jedem Thema meine eigene Meinung zu haben, die man nicht einer Partei oder einer politischen Richtung zuordnen kann und die Meinung auch in einer Woche dreimal zu ändern, indem ich drei neue Artikel lese, Dokus gucke, mir irgendwelche wissenschaftlichen Geschichten durchlese. In Corona machen wir das, sind wir da alle, glaube ich, wären in Zeiten von Corona interessierter. Und ich finde es total befreiend, was für mich am Anfang so schwierig war, dass ich eben keine klare Meinung zu vielen Sachen mehr hatten. Da kommt man sich irgendwann so verloren vor.
Das muss man lernen, oder?
Das muss man lernen und das ist meine große Stärke. Ich würde mich da gar nicht mehr verorten. Also es gibt weder eine Partei, auch wenn ich da jetzt zufällig, das sage ich so frei raus, die Grünen gewählt habe, gibt es jetzt nichts. Es gibt viele Parteien, die ich nicht wählen würde, aber auch ein paar Parteien, wo ich dann, wenn ich jetzt in Deutschland weiter wählen würde, was ich von hier nicht tue, weil könnte ich glaube ich sogar, ich weiß es gar nicht, aber das mache ich einfach nicht. Ich kann mich selber da nicht einordnen. Auf jeden Fall ganz, ganz weit weg. Weder rechts noch konservativ. Und auch dieses liberal-konservativ oder ist auch nicht so mein Ding.
Und auch kein Baumbesetzer.
Auch kein Baumbesetzer, obwohl ich auch dagegen bin, dass sinnlos irgendwelche Wälder geholzt werden. Aber ich bin da auch nicht so im Thema drin, dass ich darüber urteilen will. Also ich mache immer so meine Späße. Ich weiß, das kommt dann auch immer nicht so gut. Gerade als Aussteiger sollte man ein bisschen Demut zeigen. Das kritisiere ich auch gerne mal an anderen jetzt bekannten Aussteigern, die dann auch immer so gegen links schießen. Bis auf Späßchen mache ich das nicht. Ja. Weil ich denke, da bin ich einfach nicht in der Position und da muss ich halt auch ein bisschen Demut zeigen. Aber jeder Mensch, gerade in der extremen Richtung, die sollen sich alle mal ein bisschen locker machen und da fehlt einfach der Humor. Wenn man nicht über sich selbst lachen kann, dann ist halt vorbei. Und mir ist es auch scheißegal. Ich gender jetzt nicht, aber ich finde, mich tangiert das nicht mehr. Jeder soll gendern, jeder soll sonst was machen. Ich habe überhaupt gar keinen Problem. Ich hatte gestern noch einen Videocall mit ehemaligen Arbeitskollegen vom Megapark, haben wir regelmäßig, wo wir WhatsApp und da ist auch eine Transsexuelle, die umoperiert worden wäre. Das wäre für mich damals so ein Horror gewesen. Ich bin so offen, was sowas angeht. Alle Leute sollen so ihr Ding machen, nur mir das bitte nicht aufzwängen. Ich tue keinem Menschen weh mehr oder versuche, so durchs Leben zu gehen, ohne jemandem weh zu tun. Aber zwängt mir bitte nicht eure Meinung auf und ich mach das auch nicht. Ich bin jetzt kein, ich halte von dieser, ich nenne das immer die vegane Haltung, dass man jeden davon überzeugen will, was man denkt. Das ist ja furchtbar.
Ja. Erik, fällt dir da nicht ein gutes Zitat zu ein? Zu dem Thema?
Ach so. Leroy sagte einst, jeder darf seine Meinung haben, aber er muss nicht noch ein Statement dahinter setzen.
Absolut richtig. Da bin ich jetzt natürlich nicht das perfekte Beispiel für, aber meine Message soll trotzdem sein, think positive und lacht einfach mehr, redet mehr miteinander, lacht mehr miteinander, nehmt euch alle nicht zu ernst, ne? Das Leben ist natürlich keine Comedy, aber einfach auch bei ernsten Themen versuchen, nicht immer so verbissen zu sein und bitte, sobald jemand einem nicht wehtut, ich muss nicht als ein CDU-Politiker als Hardcore-Rechts verordnen und als Hardcore-Rassisten. Es gibt da einfach Unterschiede und Leute, wie ich es früher waren, die haben das verdient und da weine ich auch nicht, wenn die mal eine Backpfeife von irgendjemandem bekommen, aber versucht es halt irgendwie anders zu lösen. Bleibt entspannt.
Das ist doch eine wundervolle Message und das meine ich jetzt ernst, ohne meinen ironischen Unterton beizubehalten. Ich finde, das ist ja das, was man sich erhofft. Man hat, oder man kennt ja, na gut, ich kenne jetzt niemanden, aber von diesen Leuten.
Ich kenne jetzt niemanden so allgemein. Ich kenne wirklich absolut gar niemanden.
Keine Freunde. Dass man sowas ja mitkriegt, ne? Also wie gesagt, meine Bubble ist es nicht. Aber dass man sowas mitbekommt von außen und dass man dich jetzt als Beispiel dafür hat, doch, es geht anders. Das finde ich einfach stark.
Ja, und es geht vor allen Dingen anders, ohne dass, und da mache ich jetzt bewusst kein Name-Dropping, ohne dass man sich danach verordnet und auf einmal auf seine alten Kameraden Steine wirft oder sonst was, sondern es ist völlig okay. Also damit meine ich jetzt nicht, dass man nicht das auf andere Mittel bekämpfen kann. Von mir aus mit der Polizei zusammen und so, ne? Das ist völlig okay für mich, ne? Und man muss da auch kein falsches Ehrgefühl haben, ne? Wenn es Sachen aufzuklären gibt, dann bin ich da immer der Erste, wenn ich gefragt werde, hör mal, wie war das damals, dann mache ich das, da habe ich kein Ehrgefühl, dass man die nicht verraten darf oder sowas, ne? Also ja, das habe ich längst abgelegt, das haben sie sich aber auch selber versaut durch ihre Drohungen über Jahre, ne? Wo ich einfach ja, meine Ruhe haben wollte. Das war dann wie ein Bumerang, selber schuld, sage ich, Edge. Aber fahrt einfach euren Film und schaut einfach, dass ihr in einem kleinen Umfeld, bevor ihr eine Revolution starten wollt, da eine kleine Revolution macht, sondern einfach mal positive Vibes verbreitet und dass die Menschen, die euch was Gutes wollen, dass es denen gut geht durch eure Anwesenheit. Und dann ist die Welt, glaube ich, schon gerettet, wenn jeder einfach mal so ein bisschen in seinem Umfeld schauen würde und versucht, ein möglichst korrekter Mensch zu sein.
Wunderbar. Definitiv.
Kann man nur so unterstreichen.
Wir sind jetzt gerade so mega positiv gestimmt, deshalb würde ich eigentlich gleich auch nichts Negatives mehr ansprechen. Das halten wir einfach mal so in Rückhand. So, wenn das gut ankommt, können wir ja nochmal quatschen, ob wir dann nochmal auf aktuell, also unabhängig von dir, sondern einfach so deine Einschätzung zu so tagespolitischen Sachen wie
voll gerne.
AfD, Querdenker und so eine Scheiße einfach mal quatschen wollen. Dann einfach nochmal so ein kleines Ding rauskloppen wollen. Deshalb will ich die Stimmung auch gar nicht viel zu doll kaputt machen. Ich finde erstmal, das habe ich mir jetzt gerade die ganze Zeit im Hinterkopf behalten, richtig geil, was du gerade gesagt hast, nämlich als du gesagt hast, du hättest mehrere Parteien im Portfolio, die du tendenziell wählen würdest, aber da du ja sowieso auf Mallorca wählst, wählst du sowieso nicht, finde ich es erstmal schon mal eine geile Einstellung von wegen, ja, wofür soll ich was wählen, also weißt du, du bist woanders und wählst dann die Politik, die hier abgeht, aber du bist ja eh woanders und machst jetzt gerade dein Ding. Deshalb finde ich auch dieses doppelte Wahlrecht, also da bin ich immer sehr, sehr skeptisch. So, wenn beispielsweise Deutsch-Türken die für Erdogan wählen können, das passiert ja oftmals so und dann aber in der Türkei nicht unter den Repressalien leiden.
So. Absolut, absolut.
Find ich, ja. Find ich ganz
obwohl schwierig. Natürlich eine Stimme gegen die AfD keine verlorene Stimme ist, ne?
Definitiv,
aber ja. Ist halt so, ne? Es gibt bestimmt Pro und Contra, aber tatsächlich, um darauf einzugehen, das können wir gerne machen. Ich habe mich sehr wohl gefühlt bei euch, ohne es jetzt abzuwürgen. Fände ich cool, wenn wir sowas mal tagesaktuell machen, wenn die Leute da Bock drauf haben. Und was du sagst, wäre jetzt wieder so ein Ding, da müsste ich mich vorab mit beschäftigen. Das wäre wieder ein Thema für einen eigenen Podcast oder zumindest mal für 10 Minuten. Ja. Ist ein Thema, das einfach nur vom Gefühl wüsste ich jetzt nicht. Würde es mir irgendwie komisch vorkommen, wenn ich jetzt meine Wahlunterlagen hinschicken würde. Ja. Aber ich müsste mir, wie bei so vielen Dingen, sage ich eben, vielleicht habe ich da morgen eine ganz andere Meinung drüber, wenn ich mich da jetzt mit beschäftigen würde. Deswegen, das Erdogan ist auf jeden Fall, das Erdogan-Thema habe ich auch schon drüber nachgedacht, ist schon bitter, ne? Aber ja.
Das auf jeden Fall. Und um jetzt mal noch so eine richtig positive Tendenz vielleicht zu geben, vielleicht ist sie auch eher negativ. Lukas, seitdem du ausgestiegen bist, du kennst ja auch andere Aussteiger, du hast andere Aussteiger bestimmt kennengelernt, ehemalige ja. Kameraden von dir. Könntest du, also ohne Name-Dropping, aber wüsstest du ein, zwei, drei vielleicht, die nach dir auch noch ausgestiegen sind aus deinem ehemaligen Umfeld? Oder ist es eher so, dass die Gruppen weiterhin intakt bleiben? Oder merkst du zumindest eine Tendenz, dass es mehr Aussteiger gibt?
Aus meinem Umfeld kann ich auf jeden Fall nicht an einer Hand abzählen von Leuten, mit denen ich direkt zu tun hatte, von denen ich jetzt ab und an mal was höre, die raus sind. Ja, Gott sei Dank, freut mich richtig. Genau. Einige, auch Leute natürlich, mit denen ich damals gar nichts zu tun hatte, die mich vielleicht kannten oder die man vielleicht vom Hallo und Tschüss oder wie man sich auch damals in Kreisen halt gegrüßt hat, kannte. Ja, also aber auch aus meinem direkten Umfeld. Also es sind einige.
Schön, das ist ein richtig, richtig schönes Schlussplädoyer, wenn man so sagen will. Wenn man vor Gericht steht zum Beispiel, Lukas.
Zum Beispiel ist bei mir jetzt schon eine ganze Weile her.
Aber haben wir da jetzt eigentlich drüber ganz kurz, weswegen saßt du jetzt wirklich im Bau?
Einmal wegen gefährlicher Körperverletzung 10 Monate und einmal 6 Monate, da habe ich aber dann nur 4 Monate, also bin ich auf 2/3 raus wegen Volksverhetzung.
Okay, aber über Knastzeit und sowas, da reden wir in unserem Erotik-Podcast drüber. Würde ich behaupten.
Machen wir. Das ist auf jeden Fall der richtige Ort dafür. Das ist
der richtige Ort. Was war volksverhetzungsmäßig? Aber was wurde
Deutschland, ich habe gesagt, Zitat, Deutschland den deutschen Ausländer raus und habe das in aggressiver Art und Weise hervorgebracht. Direkt gegenüber in der Dortmunder Nordstadt, gegenüber halt Menschen mit Migrationshintergrund und so war es dann eine Straftat. Also mitunter kann Deutschland deutschen Ausländer raus. Ich habe viel schlimmere Sachen schon in der Vergangenheit gesagt, ja. Wo ich, brauchen wir jetzt nicht näher darauf eingehen, wirklich ekelhaftes Zeug, findet man dann auch bei YouTube leider ältere Videos, aber tatsächlich dafür wurde ich dann verknackt, weil ich es in aggressiver Art und Weise hervorgebracht habe, diesen Satz, ja.
Ja, und das ist eigentlich sowas, was man auf jeder gängigen rechten Demo hört.
Tatsächlich,
ja. Leider.
Naja, dann würden wir dir nochmal das letzte Wort geben, du machst hier die Klappe zu. Wir beenden dann unsere Aufnahmen allesamt und dann haben wir noch eine kuschelige Zeit kurz.
Genau, dann weiß ich gar nicht, was ich groß sagen würde, außer die üblichen positiven Parolen, die ich da immer raushaue. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn einige Leute offen für das Thema sind, wenn ihr Leute in eurem Bekanntenkreis habt, die da irgendwie empfänglich sind. Zeigt dir mal ein paar Videos jetzt auf meinem YouTube-Kanal selber, geht es auch gar nicht so über mich gerade aktuell hart politisch, aber es gibt den Philipp Schlaffer zum Beispiel, den ich empfehlen würde, der viel über seine Zeit da berichtet hat und der vielleicht als positives Beispiel auch gelten kann, wie es auch laufen kann und sicherlich noch einige andere. Öffnet euch einfach, auch wenn ihr im Bekanntenkreis, also jetzt mal ganz speziell die Leute angesprochen, die nicht selber davon betroffen sind, aber die in der Familie oder im Freundeskreis Leute haben, die gerade jetzt während diesem Corona, während dieser Corona-Zeit, kennt, glaube ich, jeder Menschen leider Gottes im Bekannten- und Freundeskreis. Ich hatte es letztens erst bei jemandem, wo ich es nicht gedacht habe, der in seiner WhatsApp-Story, jetzt wird es wieder ein längeres Schlusswort, so komische Verschwörungstheorien, geteilt hat und ja, redet mit den Menschen. Aber ich sag's auch immer wieder, die Menschen müssen den ersten Schritt gehen. Also manchmal muss man Menschen auch einfach ziehen lassen, so ist es.
Ja.
Krass. Sehr schön. Von unserer Seite aus bleibt uns nichts weiter übrig, als zu sagen, du machst jetzt die Abmoderation.
Ach ja, Moment. Nur der BVB, natürlich.
Was wolltest du sagen?
Nur der BVB.
Nur der wie gut, dass ich den Schnitt mache und das nicht in dieser Folge landen wird, Mann.
Da wird einfach
Mann.
Ganz schlecht drüber gesprochen von dir. Nur der
FC, nur der S04. So eine Roboterstimme. Passt auf euch auf. Leroy, mach hier Abmoderation. Komm, ich hab die Abmoderation.
Meine Abmoderation. Nachdem Erik natürlich schon das Intro verkackt hat, mir bleibt nichts zu sagen als es hat mega Spaß gemacht. Danke dir, Lukas, auf jeden Fall schon mal. Danke dir, Erik, natürlich.
Mir auch sehr gerne.
Es war einfach für mich mega interessant. Also deswegen habe ich ja auch zwischendurch gesagt, dass ich ein bisschen aufgeregt bin. Und es hat sich aber wirklich rausgestellt, dass ich mich auch sehr wohl gefühlt hatte. Es war einfach, ich denke, das wird auch für die Zuhörer so sein, dass es einfach eine ganz interessante Thematik ist, mit der man sich vielleicht nicht so viel beschäftigt hat und jetzt auch direkt von dir, von dem Aussteiger, da die Antworten bekommt. Ich bedanke mich bei allen Zuhörern und von meiner Seite aus wünsche ich euch alles Gute. Ciao.
Ciao.